Fritz. Podcast.
Der Filmblumen.
Na, war da im Kino? So in den letzten Wochen? Monaten?
Jahren?
Dann ist das hier genau die richtige Sendung für euch, um auch darüber zu quatschen, über die Filme, die ihr gesehen habt. Denn der Blue Moon ist eine Talksendung, 2 Stunden lang bis um Mitternacht. Und der Film Blue Moon ganz im Speziellen, wie der Name schon sagt, wir reden über Filme. Die Nummer ist die 0331 70 97 110. Selbstverständlich stellen wir uns auch nochmal vor. Anna Wollner.
Das bin ich.
Das ist auch die Filmfritzin.
Stimmt. Heute habe ich mich extra, ich habe mich schick gemacht für dich.
Ja.
Ich habe mein Kermit-T-Shirt angezogen. Du weißt, ich bin ein großer Muppets-Fan.
Mhm.
Und dachte mir, Film Blue Moon, da hole ich mal das Film-Merchandise raus. Ziehe es selber an. Das T-Shirt ist leider schon ein bisschen verwaschen. Das ist vom ersten Muppets-Film. Also ist 3 oder 4 Jahre alt.
Jetzt mach doch dein T-Shirt nicht so schlecht, wo du es gerade gelobt hast und angepriesen
Stimmt auch
hast.
Wieder.
Ein wunderschönes T-Shirt ist das, Anna.
Vielen Dank. Ich habe es mit Liebe und Sorgfalt ausgewählt.
Mein Name ist Selin Güngör und ich habe ein blaues T-Shirt von einer Marke an, die ich jetzt hier nicht sagen darf, aber es hat nichts mit Filmen oder Serien zu tun.
Aber letztes Mal hattest du ein Game of Thrones T-Shirt an, wenn ich mich recht erinnere, und ich dachte mir, das kann ich toppen. Mit den Muppets.
Ach, Game of Thrones ist ja auch angelaufen in diesem, na, aber das ist eine Serie, das mal. Wir reden über Filme. 0331 70 97 110. Die Anna Wollner, die Filmfritzin, hat hier auch schon mal wieder so eine Übersicht gebastelt, was denn im April eigentlich so angelaufen ist. Ich würde sagen, wir hören da jetzt erstmal rein in die Töne aus den Filmen und ihr könnt wie immer mitraten, um welchen Film es sich jeweils handelt.
Und hinterher sagen, was ich vergessen habe.
Und hinterher sagen, was Anna vergessen hat.
Ihr wolltet von mir, dass ich in eine Polizeiwache einbreche. Gut. Dann sollte ich einen Panzer aufhalten. Ich fand's nicht prickelnd, aber hab's gemacht. Dann kamt ihr mit der brillanten Idee, eins der größten Flugzeuge, das es gibt, abzuschießen. Ich schieß euch das Ding da runter. Aber das hier, mein Freund, ist mit Verlaub der dämlichste Einfall, den ich je in meinem Leben gehört habe.
Ich wollte eine Rüstung für die ganze Welt erschaffen. Aber ich erschuf etwas Furchtbares. Künstliche Intelligenz.
Es heißt Ultron-Programm. Wir sehen zu, wie die Menschen für unsere Fehler bezahlen.
Hatten wir ein Glück. Guten Abend. Wir hatten fast einen kleinen Unfall an der Straße unten am...
Wo ist Nicholas? Wo ist Nicholas?
Ich hab gerade deinen Jungen getötet, Sean. Ich muss es tun.
Wallace, das ist meine Cousine Chantry. Sie ist Trickfilmzeichnerin. Chantry, das ist mein Kumpel Wallace.
Du bist Wallace?
Ja. Er war seit bestimmt einem Jahr nicht mehr vor der Tür.
Wow.
Ja.
Hey, du siehst doch echt blass aus. Ich dachte, du bist anämisch oder eine Art Albino.
Beides ist richtig. Er hat Winterschlaf gemacht, wie ein zauberhafter kleiner Bär, weil man ihm das Herz gebrochen hat.
Sie drei sind Brüder. Halbbrüder.
Sind wir sowas wie ein Regierungsexperiment?
Fehlt da nicht noch ein Chinese und ein Eskimo?
Denn wenn dieser Test bestanden wird, bist du der Angelpunkt des größten wissenschaftlichen Ereignisses in der Geschichte der Menschheit.
Eine Maschine zu konstruieren, die ein Bewusstsein hat, ist nicht die Geschichte der Menschheit. Es ist die Geschichte von Göttern.
Haben Sie Rezepte?
Ich dachte, wir brauchen keine Rezepte.
Naja, an der Grenze. Ohne Rezepte nimmt man sie ihnen wieder ab.
Glaubst du, die Hochzeit schadet mir?
Soll das ein Witz sein? Die Hochzeit ist das Beste, was du zurzeit zu bieten hast. Und seien wir ehrlich, Andre, wenn diese Sache floppt, kannst du bei Dancing with the Stars mit...
Dancing with the Stars?
Ja, Dancing with the Stars. Da stehst du momentan.
Chewie. Wir sind zu Hause.
Oh.
Ich habe ein bisschen geschummelt. Das letzte war nicht aus einem Film, das war aus einem Trailer.
Der aber auch für riesen Furore gesorgt hat.
Das ich glaube, für mehr Furore als der ein oder andere Kinofilm in diesem Monat.
Das war natürlich der neue Star Wars Trailer. Harrison Ford und Chewie. Welche Filme waren denn noch dabei in der Collage gerade?
Fangen wir vorne an.
Ja.
Es war natürlich Fast and Furious Teil 7, ja. Avengers Teil 2, gestern erst gestartet, aber ich glaube, vielleicht war der ja trotzdem schon drin gestern. Everything Will Be Fine, James Franco überfährt ein Kind, dann Liam Neeson in One All Night, der Titel verrät's, ungefähr 12 Stunden Zeit hat, um mal wieder irgendwas zu beweisen. dann kam, glaube ich, The Effort, Daniel Radcliffe als in seiner Post-Harry Potter-Karriere versucht sich in einer romantischen Liebeskomödie und macht es meiner Meinung nach wunderbar charmant und ganz zauberhaft. Dann gab es Sido in Halbe Brüder, ein Film, über den wir vielleicht dann auch nicht reden müssen, den ich nämlich sehr, sehr gerne vergessen würde.
Es sei denn, ihr habt ihn gesehen natürlich, ne? Also lasst euch von der Filmfritzin hier nicht irgendwie beeinflussen.
Ihr könnt mir vielleicht erklären, also beziehungsweise, vielleicht seid ihr auch der Meinung, dass Sido nicht das Schlimmste an dem Film war, aber egal. Jennifer Aniston ungeschminkt in Cake, dann Ex Machina, der Film mit Oscar Isaac und Domhnall Gleeson, in dem es um künstliche Intelligenz geht, der auch gestern erst angelaufen ist. Top 5, ein Film mit Chris Rock, ja, und am Ende dann Star Wars. Und jetzt, was habe ich vergessen?
Big Eyes.
Es tut mir so leid. Es ist mir eben auch erst aufgefallen. Noch nicht mal mir ist es aufgefallen. Dir ist es aufgefallen. Der neue Tim Burton-Film mit Christoph Waltz und Amy Adams, aber auch erst seit gestern im Kino. Ja. Insofern zählt der ja fast noch in den Mai mit rein.
Fast. 0331 70 97 110 ist die Nummer in diesen Film Blue Moon. Jeder, der anruft, bekommt auch Geschenke. Es gibt nämlich eine riesengroße Filmkiste, falls ihr zum ersten Mal zuhört, und Anna sucht sich da immer was Schickes raus für euch. Was haben wir denn diesmal drin?
Es sind Freikarten drin zu Big Eyes und ein dazugehöriges Poster, wo dieses Mädchen mit den traurigen Augen drauf ist. Ich finde es ein bisschen kitschig, also dieses Motiv. Aber egal, da können wir später drüber reden. Kaufhaus Cop 2 kam ins Kino, deswegen habe ich DVDs vom ersten Teil. Der, ich finde das sehr konsequent. Tickets zu One All Night und T-Shirts sind noch von Divergent, glaube ich, da, von Jupiter Ascending. Noch so ein paar Stoffbeutel von diversen Filmen und natürlich auch was zu den Avengers, nämlich Handyhüllen, T-Shirts und Schlüsselanhänger. Du guckst mich gerade mit ganz großen Augen an.
Mit Big Eyes.
Mit Big Eyes. Es ist nicht für dich, das ist für euch, wenn ihr anruft.
0331 70 97 110. Und weil wir vorhin erfahren haben, dass der Dominik nicht viel Zeit hat, nehmen wir doch den Dominik gleich mal ran und Spider-Man spielen wir dann später, Anna, okay?
So werde ich hier übergangen.
Hallo Dominik.
Guten Abend.
Hallo.
Ich lese, meine Güte, du warst aber fleißig mal wieder.
Ach, verhältnismäßig wenig diesen Monat.
Naja, aber du hast immerhin Avengers schon gesehen.
Ja, das auch nur so gerade eben. Ich habe verschnarcht, Tickets zu reservieren und stand dann lange an der Kasse und habe noch reservierte nicht abgeholte bekommen, so auf den letzten Drücker zum Glück. Sonst hätte ich mir Ex Machina angeguckt, weil irgendwie ist den gesamten Monat fast nichts gestartet, was ich sehen wollte, und dann gestern zack, 5 Filme eigentlich, die ich sehen will.
Ja, ne? Also ging mir ja tatsächlich auch so. Dominik, okay, womit möchtest du beginnen? Wollen wir einfach gleich mit Avengers anfangen?
Wir können auch zuerst eben Everything Will Be Fine aus dem Weg schaffen.
Dann machen wir den noch schnell.
Genau.
Mach mal.
Ja, neuer Film von Wim Wenders und irritierenderweise in 3D. Und ich habe länger drüber nachgedacht, aber habe nicht wirklich herausgefunden, warum dieser Film in 3D war.
Damit man James Francos zwei Gesichtszüge auch dreidimensional sehen konnte.
Ja, das hat dem Film tatsächlich geholfen. Ich werde bei James Franco auch einfach diesen Gedanken nicht los, dass er immer bekifft aussieht und
weil es ist.
Ja, nicht allzu ausdifferenziert gucken kann, leider.
Lass uns mal ganz kurz erklären, worum es in dem Film geht. Everything Will Be Fine. James Franco spielt einen Schriftsteller, der durch einen tragischen Unfall mit einer Familie schicksalshaft verwoben wird, weil er einen Jungen überfährt und die sich dann 10 Jahre lang irgendwie immer wieder begegnen und er aus diesem tragischen Unfall mehr oder weniger so ein bisschen Kapital schlägt, indem er es in einem Buch verarbeitet und berühmt und relativ reich damit wird. Und es sind eigentlich auch noch so drei Frauen. Zwei Frauen, die Mutter des toten Kindes und seine Freundin und seine Ex-Freundin, die ihn immer wieder ins Gesicht schlagen müssen, damit er auf den rechten Pfad der Tugend zurückfindet.
Ja, und also der Anfang des Films, der ist ja auch tatsächlich noch einigermaßen spannend erzählt, also so die Szene, wo es dann darum geht, dass er dieses Kind überfährt und unmittelbar die Ereignisse, die danach passieren, die sind auch filmisch gut umgesetzt. Da ist eine gewisse Spannung in den Szenen, aber danach geht dem Film, finde ich, tierisch die Luft aus. Es zieht sich dann und der Film plätschert dann sehr vor sich hin. Es gibt beispielsweise auch einen Subplot um seinen Vater, der, wie ich finde, eigentlich kaum Konsequenzen auf den restlichen Film hat. Und es wäre niemandem aufgefallen, wenn dieser Plot herausgeschnitten worden wäre.
Ist das nicht auch so ein zweieinhalb Stunden Film mal wieder?
140 Minuten, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher.
Er war schon relativ lang, ja.
Fühlte sich länger an, ja. Der hat halt irgendwie so, gern Ende hin wird es dann irgendwie nochmal total atmosphärisch, weil er irgendwie, da hatte das auch schon was von Hitchcock so ein bisschen, als sie auf diesem Jahrmarkt sind und es ist so ganz düster und die Musik setzt ein und es passiert auf dem Jahrmarkt nochmal ein Unfall und er wird erinnert, weil er ein Kind in der Hand hält, im Arm hält, und es ist so ein bisschen, ja, was ist halt auch James Franco.
Ja, das...
Und das ist so ein bisschen, mich hat das 3D nicht gestört. Ich fand es mal spannend, bei einem Drama zu sehen, weil es halt wirklich so ein bisschen da die Bilder mehr Tiefe bekommen haben und auch die Charaktere, das war so ein bisschen die Absicht von Wim Wenders dahinter, dass auch die Charaktere ein bisschen nicht so eindimensional sind, aber das hat dann im Drehbuch schon wieder gehakt. Aber ich fand auch diesen Moment des Unfalls unglaublich stark inszeniert, weil der fährt einfach durch ein, das ist jetzt auch kein Spoiler oder sowas, weil das passiert in den ersten 10 Minuten, der fährt mit dem Auto durch eine Schneelandschaft und man sieht irgendwie nur hinten links im Hintergrund, dass da was runterrutscht und er macht eine Vollbremsung und vor ihm bleibt ein Junge auf dem Schlitten stehen, also wirklich so Millimeter genau. Vor ihm bremst er und er sagt dann, Mensch, wir haben ja Glück gehabt, alles gut und komm, wir gehen mal zu deiner Mutter, die wohnt da hinten in dem Haus, es sind irgendwie nur 2 Minuten zu Fuß und die Mutter sieht ihr Kind und sagt, wo ist Niklas? Also es waren 2 Jungs und der andere liegt halt leider unterm Auto. Und es ist aber überhaupt nicht blutig, aber es ist unglaublich spannend und gut inszeniert. Also dieser Moment des Unfalls, da hatte ich schon extreme Gänsehaut, aber danach ist dann halt, ja, kann man mal machen, muss man aber auch nicht.
Das ist die beste Sequenz des Films mit großem Abstand und die ist auch wirklich sehr gut inszeniert. Aber danach, also der Film plätschert so vor sich hin. Der hat sich für mich durch diese ganzen Zeitsprünge hat er sich ein bisschen angefühlt wie eine langweilige Version von Place Beyond the Pines. Das war so meine erste Assoziation.
Würdet ihr sagen, dass wenn es nicht James Franco gewesen wäre, dass der Film dann besser, anders, wie auch immer, geartet ausgefallen wäre?
Also James Franco, der passt da für mich schon so ein bisschen rein, weil James Franco einfach diesen unglaublich lethargisch ist. Also und unglaublich lethargisch spielt. Also in dem Moment hast du das Gefühl, er spielt gar nicht mehr, sondern er ist halt einfach. Okay. Und das passt halt. Also es ist, ich würde fast sagen, es ist einer seiner besten Rollen. Mhm. Einfach, weil er nicht mehr als 2 Gesichtsausdrücke, also seine Rolle auch nicht mehr als 2 Gesichtsausdrücke abliefert. Und da passt er dann irgendwie schon rein. Aber das ist halt irgendwie, ja, es ist halt dann schon, du guckst mich jetzt ganz böse an, aber es ist Filmkunst.
Nee, ich überlege nur gerade, weil ich eigentlich ihn immer für einen relativ okayen Schauspieler gehalten habe und jetzt nicht für eine Kristen Stewart, nur in männlich.
Kristen Stewart wird richtig gut.
Ja, also, gut, Twilight Kristen Stewart.
Also Kristen Stewart, die ich letzten Monat noch in Still Alice gesehen habe, die hat in Still Alice weit mehr gespielt, als es James Franco über die Distanz von Everything Will Be Fine getan hat eigentlich. Also das stimmt schon, es ist ihm schon so ein bisschen auf den Leib geschrieben, dieses Rumsleckernde, was diese Rolle hat, aber ja, also tatsächlich hätte da kein anderer Schauspieler jetzt, glaube ich, groß mehr aus dem Material rausgeholt. Es war halt einfach... Okay. Insgesamt leider doch kein so wahnsinnig interessanter Film und ich bin auch tatsächlich ziemlich ohne großes Vorwissen in den Film gegangen. Das hat dieser einen Sequenz dann, glaube ich, auch ziemlich gut getan. Aber ich rätsel auch weiterhin darum, warum war das in 3D? Also es gibt so eine Sequenz, da habe ich mir so gedacht, ja, das habt ihr jetzt nur gemacht, damit man nochmal so einen ganz doofen 3D-Effekt hat. Da geht er mit seinem Verleger einen Gang lang und sie bleiben nochmal so an einer Stelle stehen, wo der Gang nach hinten abzweigt, damit man noch ein bisschen mehr Tiefe im Bild drin hat. Das wirkte schon sehr, sehr gimmickhaft leider.
Dominik, okay, wir haben begriffen, Everything Will Be Fine ist jetzt, die 2 Stunden bereust du eher? So? In etwa? Würde ich das jetzt zusammenfassen?
Er war völlig okay, ich bereue es nicht, aber es ist kein Film, den man gucken sollte.
Okay, womit möchtest du weitermachen?
Bevor wir zu den Avengers kommen, könnten wir noch ganz kurz zu The Babadook abzweigen. Der ist noch nicht in Deutschland gestartet, aber ich gehe eigentlich jetzt schon davon aus, dass der Ende des Jahres auf meiner Top-Liste auf Platz 1 oder mindestens in der Top 3 sein wird, weil ich den schon... letztes Jahr das Glück hatte, auf dem Fantasy Filmfest zu sehen und der auch schon 2014 in allen möglichen Ländern gestartet ist. Man kann froh sein, dass der deutsche Verleih ihn jetzt noch bringt. Es ist ein Horrorfilm aus Australien und William Friedkin, der Regisseur von Exorzisten, hat gesagt, das ist der gruseligste Film, den er jemals gesehen hat.
Oh ja, ich sehe schon, ich gucke mir gerade Bilder an.
Sag bitte nicht zu viel, ich will ihn am Wochenende gucken. Ich habe ihn als DVD-Import aus UK. Und ich habe schon jetzt Angst. Ich werde alle Lichter, die ich habe, in den Raum stellen, in dem ich ihn gucke.
Oh Gott.
Und werde wahrscheinlich nächste Woche schwer traumatisiert.
Also ich glaube, ich werde ihn nicht im Kino gucken. Oh Gott.
Die Sache an The Babadook ist, der funktioniert zum großen Teil nicht darüber, dass der jetzt irgendwie, dass es expliziter Horror ist, dass er irgendwie sonderlich brutal wäre, sondern der zermürbt einen so ganz langsam und das ist halt sehr sehr psychologisch angelegter Horror. Aber
Das ist ja noch viel schlimmer, ja.
War völlig begeistert aus dem Kino. Der Film hatte auch lange, ich glaube, 100% bei Rotten Tomatoes.
Ist jetzt bei 98, ja.
Hatten auch sehr, sehr viele letztes Jahr auf Platz 1, bei denen der gestartet ist. Und ich fürchte einfach, dass der hier ein bisschen untergehen wird, weil halt kleiner Verleih, spät gestartet. Man hat halt auch schon längst die Chance, den auf UK Blu-ray zu kriegen. Und dadurch wird viel von dem Publikum, das der eigentlich ansprechen würde, wird den schon gesehen haben. Deswegen, also ganz, ganz große Empfehlung, sich den im Kino anzugucken. Ich werde meinen gesamten Freundeskreis zwingen, den 1 bis 15 Mal zu gucken.
Also nochmal kurz für alle zur Zusammenfassung. Der Babadook heißt der Film dann auf Deutsch. Kommt am 7. Mai. Also ist ja auch nicht mehr so lange hin, übernächste Woche.
Ich werde ihn auch sogar vorstellen, mein Fritz.
Wow.
Nicht schlecht. Ne?
Und er ist knackige 1,5 Stunden lang. Perfekt, wie das sein muss. Endlich mal wieder ein Film, der auf den Punkt kommt. So.
Kommen wir zu einem Film, der das nicht schafft.
Kommen wir zu dem Film, auf den ich eigentlich den ganzen Monat gewartet habe und ihn dann doch nicht geschafft habe zu gucken bis heute.
Ist ja auch erst gestern angelaufen.
The Avengers 2. Dominik.
Ja, der Film kommt tatsächlich nicht so ganz auf den Punkt, was einfach im Vergleich zum ersten Avengers daran liegt, dass er ja wieder sehr viel aufbauen muss. Der erste Avengers hatte halt einfach den Vorteil, wir hatten den etablierten Antagonisten, wir hatten Loki, den man aus Thor kannte, und wir hatten die Avengers als Charaktere etabliert, man musste die nur noch zusammenbringen und dann ist alles explodiert, und dadurch war das ein relativ lockerer Film, unglaublich witziger Film. Hier muss sehr viel Setup betrieben werden, um zu etablieren, wie entsteht Ultron, was hat das für Konsequenzen. Dann werden Scarlet Witch und Quicksilver werden als neue Charaktere eingeführt, die im Film nicht so heißen dürfen. Dann ist noch dazu gekommen, im ersten Avengers gab es ja den großen Nachteil, dass Hawkeye einfach 3/4 des Films unter Fremdkontrolle stand und dadurch als Charakter völlig blass geworden ist. Dafür revanchiert man sich diesmal so ein bisschen und gibt Hawkeye nochmal eine ganz eigene Storyline, und dadurch ist der Film einfach sehr, sehr vollgepackt und dadurch kann er nicht so ganz auf den Punkt kommen. Aber insgesamt hat er mir doch ziemlich gut gefallen, muss man sagen. Es gibt eine wunderbare Actionsequenz da, die war, glaube ich, auch die für mich unterhaltsamste im ganzen Film. Da greift man auch nicht viel zu sehr vorweg, weil das war im Trailer zu sehen. Eben,
sag mal
dass,
kurz welche, weil es gefühlt gab es ja 10.
Die mit dem Hulkbuster.
Ja, okay.
Also es ist eben ein besonderer Iron Man Anzug, den Tony Stark eben zusammen mit Bruce Banner gebaut hat, für den Fall, dass der Hulk irgendwann mal als unkontrollierter Hulk irgendwo wütet, haben die beiden zusammen eben diesen Anzug konstruiert, was so ein unglaublich fetter Iron Man Anzug ist. Und diese Szene hat einfach einige sehr schöne technische Spielereien. Also es fängt damit an, dass der Hulk erstmal in so einem Käfig gefangen wird, bis Tony Stark in diesem Hulkbuster-Anzug überhaupt angeritten kommen kann. Und dann schweben über der Stadt, schweben noch verschiedene Elemente dieses Anzugs, die dann nachgerüstet werden können, weil der Hulk natürlich auch ziemlich viel von diesem Anzug kaputt macht. Das war allein durch diese technischen Spielereien war das die Sequenz, die mir eigentlich von Action-Szenen am besten gefallen hat, auch weil sie relativ schön durchchoreografiert war und nicht 10 Charaktere hatte, auf die man sich konzentrieren musste, sondern nur die beiden, die aufeinander geclasht sind.
Das war so ein bisschen das Problem, was ich mit dem ganzen Film hatte, dass ich mich gefühlt habe wie in so einer Marvel-Verkaufsshow, dass mir ganz viele Leute angeteasert worden sind, beziehungsweise irgendwie auftauchten, weil man ja weiß, da kommt in der nahen Zukunft noch ein Film mit ihnen und wir wissen eigentlich noch gar nichts über die, und deswegen stellen wir die jetzt kurz vor. Und dass auch gerade in der Schluss-Action-Szene wirklich ja jeder mal dran durfte für 5 Minuten. Da habe ich mich ein bisschen gefühlt wie beim letzten Hobbit, dass halt wirklich Joss Whedon irgendwann den Faden verloren hat, beziehungsweise das Problem hatte, dass er das irgendwie alles zusammenhalten muss. Nicht nur, dass jeder seine 5 Minuten Fame hat, an denen er irgendjemanden vermöbeln darf, sondern auch, dass sie teilweise für eine halbe Stunde gar nicht auftauchten. Dann kamen die kurz durchs Bild, haben irgendjemanden über die Leinwand geprügelt und der Film ging weiter. Das war für mich irgendwie so ein bisschen, ich kam mit Kopfschmerzen raus, weil ich dachte, das war mir einfach zu viel. Und mir hat der Humor so ein bisschen gefehlt.
Ja, der wirkte im ersten Avengers, wirkte der organischer. Hier ist es teilweise so, dass die One-Liner ein bisschen gezwungener wirken. Das ist aber halt auch einfach des etwas düsteren geschuldet, des etwas größeren Gegners, dass man auch diese Thematik aufbaut, dass irgendwie so ein Keil zwischen die Avengers getrieben wird, eben weil man auch schon so ein bisschen auf das kommende Civil War Ereignis hinarbeitet. Da sind mir auch so ein paar Sachen sind halt auch einfach hinten übergefallen, so dass der Hulk da eine halbe Stadt verwüstet. Das wird halt kurz thematisiert, oh, da sind alle irgendwie so doch ziemlich sauer, Bruce Banner, aber dann wird das irgendwie nicht mehr so richtig thematisiert und man hält sich das, glaube ich, auch noch so ein bisschen offen dafür, für den Fall, dass man eventuell mal noch einen Hulk-Film machen will, wo ich sehr drauf hoffen würde, aber es wird dadurch halt eher, es bleibt teilweise sehr schemenhaft, einfach weil sehr viel angeschnitten wird und das dann, also halt allein der Bau von Ultron verschlingt unglaublich Zeit, dann noch die Story um The Vision, der ist halt einfach sehr, sehr zugepflastert mit Plot-Elementen, die aufgebaut werden müssen im Vergleich zum ersten Avengers leider, aber insgesamt muss man sagen, ich glaube, kaum jemand anders hätte das besser hingekriegt als Joss Whedon, weil der auch noch halt sehr viele Einfälle hat, wie man Sachen elegant verwebt. Also die Kampfszenen, da gibt's einige sehr, sehr schöne Einfälle. Es gibt ein, zwei sehr schöne Szenen, wo einfach so Moves von Thor und Captain America zum Beispiel zusammenlaufen. Es gibt eine wunderbare, wo Captain America sein Schild hinhält. Thor schlägt da einmal mit seinem Hammer drauf und das kreiert so eine Erdbebenwelle, die einmal eine Reihe von Gegnern beseitigt. Das zum Beispiel hat mir sehr gut gefallen.
Ja, dieses Zusammenspiel der eingefleischten Avengers, das hat ja auch funktioniert. Auch dass Black Widow dann irgendwie auf dem Motorrad hinter denen herfährt und sagt, sie muss immer aufräumen, wenn die Jungs irgendwas kaputt gemacht haben und so. Das waren schon so Momente. Für mich war eigentlich so meine Lieblingsszene so vom Humor zumindest, als alle einmal versuchen, den Hammer von Thor hochzuheben und selbst Tony Stark das dann im Iron Man Kostüm nicht schafft und scheitert. Ja, das und dieses, da war halt irgendwie kurz dieses Leichtfüßige, was durchgeschimmert ist.
Das ist eine der wunderbar aufgebauten leichten Szenen und die kriegt dann auch nochmal später ein Payoff, als es dann jemanden gibt, der Thor einfach ganz leicht selbstverständlich diesen Hammer reicht.
Ja.
Das haut wirklich dann wunderbar hin.
So, wenn ihr jetzt noch mehr erzählt, dann muss ich dieses Studio verlassen und sofort ins Kino gehen und mir Avengers angucken. Ich muss ja sagen, ich finde das klingt alles ziemlich geil.
Dann wirst du aber ein Problem haben in den nächsten 97 Minuten. Weil hier hängen ein paar Leute in der Leitung, die den Film auch noch gesehen haben.
Richtig, deswegen. Dominik, vielen Dank für deinen Anruf. Und du kriegst bestimmt einen schönen Schlüsselanhänger.
Wunderbar.
Dann viel Spaß bei deinem Termin und ein schönes Wochenende.
Ciao.
Nee, tschüss.
Ciao. Ja, Avengers 2, Dominik fand ihn jetzt nicht eigentlich ganz gut. Und nicht ganz so schlecht wie du, Anna? Also ich hatte ja ein bisschen Angst, als du meintest,
ich bin so ein bisschen Marvel überdrüssig im Moment. Es ist einfach zu viel. Also es kommt was allein in den nächsten Monaten noch kommt.
Und die Serien dazu?
Die Serien dazu. Nun habe ich auch gerade irgendwie mit Daredevil angefangen auf Netflix und bin irgendwie so ein bisschen, ich habe jetzt sogar Angst vor Guardians of the Galaxy 2, weil ich auch einfach die Befürchtung habe, dass dieses, was der Film ja noch hatte, also dieses, das Originäre, das ist halt einfach weg, aber ist halt bei jeder Fortsetzung weg. Und ich hatte mir den ersten Avengers-Teil jetzt extra nochmal angeguckt, aber es ist auch der 10. Film aus dem Marvel-Universum. Mhm. 10 sind noch angekündigt. Der einzige, auf den ich mich so ein ganz kleines bisschen freue, weil ich großer Paul Rudd-Fan bin, ist Ant-Man. Aber auch da gab es im Vorfeld irgendwie schon so Zeichen, Edgar Wright wollte es eigentlich machen, dann ist er rausgeflogen als Regisseur, dann hat man auch das Drehbuch nochmal umgeschrieben. Und wenn da irgendwie schon wieder so viele Leute am Drehbuch rumgedoktert haben, und was, der Trailer sah schon ziemlich cool aus. Ich habe den, also der lief bei uns in der Pressevorführung vor Avengers. Das ist irgendwie noch sowas, aber so Fantastic Four, boah, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und dann diese ganzen Captain America 3, der auf 2 Teile aufgeteilt ist, etc. Ein Hulk-Film würde ich unglaublich gerne sehen, aber auch weil Mark Ruffalo als Hulk für mich einfach funktioniert. Auch schon im ersten Teil, also viel, viel besser als Edward Norton. Aber es ist irgendwie dann diese 140 Minuten. Ich hab gedacht, ich bin überfahren worden, als ich da rauskam. Es ist Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau, weil es sieht natürlich alles verdammt fett und geil aus. Aber es ist halt irgendwie, dafür, dass ich mich unglaublich auf diesen Film gefreut habe, habe ich mich zwischendurch auch ein bisschen gelangweilt.
0331 70 97 110. Wir sind im Film Blue Moon, reden gerade ausführlichst über The Avengers 2. Und Jens hat ihn auch gesehen. Hallo Jens.
Hallo.
Hallo.
Sage mal, wie viel Zeit hast denn du? Können wir erstmal ein Stückchen Musik spielen, dann Nachrichten machen und danach bist du gleich dran?
Okay.
Wäre das okay?
Ja,
gut, weil wir haben jetzt nämlich so viel über Marvel geredet und so. Da dachte ich, spielen wir doch hier einfach mal Spider-Man und ich, oder?
Unbedingt. Ich singe auch mit, aber das Mikro bleibt aus.
Schade. Fettes Brot im Film Blue Moon. Gleich geht's weiter mit euch und den Filmen, die ihr gesehen habt.
Fritz.
Blue Moon. Mit der Filmfritzin Anna Wollner.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und mit mir Selin Güngör. Und wenn die Filmfritzin hier abends im Studio hockt, dann kann das nur eins bedeuten, es ist Film-Blue-Moon-Zeit. Das heißt, wenn ihr Filme gesehen habt in den letzten Wochen, dann ist das hier eure Bühne. Ihr könnt anrufen und mit uns über die Filme quatschen. Anna hat sie fast alle gesehen und ihr habt ein paar gesehen. 0331 70 97 110 ist die Nummer, um hier mitzuquatschen, zu diskutieren, abzuhaten und zu loben. Ihr könnt natürlich auch gerne, wenn es jetzt irgendwie telefonisch nicht passt, weil ihr vielleicht gerade auf Arbeit seid oder, keine Ahnung, unterwegs seid, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne auf dem Fritz-Profil auf Facebook schreiben und einfach da Beiträge auf der Seite kommentieren, zack, bumm. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Avengers schon gesehen habt, vielleicht kommt ihr gerade aus dem Kino und sagt, boah, was für ein Schrott, oder ihr kommt aus dem Kino und sagt, boah, wie geil, dann könnt ihr das auch sehr gerne auf Facebook hinterlassen. Wir heißen Radio Fritz auf Facebook und wir haben natürlich auch eine eigene Internetseite, die heißt fritz.de, und auch da gibt's eine schnieke Kommentarfunktion. Da könnt ihr auch euren Senf dalassen, um es jetzt mal etwas lapidar auszudrücken. Das ist nur positiv, ne?
Selbstverständlich.
0331 70 97 110 ist aber die Hotline hier auf jeden Fall. Jeder, der anruft, gewinnt auch was. Anna hat immer eine Filmkiste, beziehungsweise einen riesen Raum, wo sie reingeht.
Es ist eine Kammer. Ich nenne sie liebevoll die Kammer des Schreckens.
Die Kammer des Schreckens. Und was ist drin?
Es ist drin. Ich muss kurz meine Notizen öffnen im Handy. Freikarten zu Big Eyes mit Christoph Waltz und Amy Adams, der neue Film von Tim Burton. DVDs vom Kaufhauskorb, DVDs von Paddington, Kinotickets für One All Night und Das Glück an meiner Seite, ein ganz furchtbarer Film mit Hilary Swank. Ich möchte eigentlich keinem geben müssen, weil ich da keinen reinschicken will. Und ein bisschen was zu Avengers, nämlich Handyhüllen, T-Shirts, Schlüsselanhänger. Ich glaube, das war's. Und es kommt bestimmt noch was. Oder ich finde noch was. Ich habe leider keine SpongeBob-Duschdinger mehr.
Also jeder, der anruft, darf da quasi einmal reingreifen, beziehungsweise Anna schnürt immer ein schickes Paket zusammen. 0331 70 97 110. Und jetzt, wie versprochen, Jens. Hallo.
Hallo.
Hallo. Du warst gestern im Kino, nehme ich an.
Genau, gestern Abend.
War's voll? Doofe Frage eigentlich, ne? Aber es war nicht voll?
Nee, ist ja auch in der Schweiz ist nicht so voll im Kino.
In Basel geht man nicht ins Kino.
Es ist halt sehr teuer einfach.
Oh, ehrlich?
Ja.
Aber was kostet denn bei euch eine Kinokarte?
Umgerechnet bitte.
In Euro?
Ja.
Naja gut, dadurch, dass es jetzt fast 1:1
ist. Ah ja, stimmt.
15 Euro oder so.
Naja. Was zahlst du hier auch, oder?
Ungefähr. 3D und ja, Überlänge?
Wirklich? Okay, ich war jetzt nicht in 3D und ich habe auch noch Studentenrabatt gekriegt und so, aber...
Ah, dann ist es
schon teuer.
So, wir reden übrigens über Avengers. Das haben wir jetzt nämlich noch gar nicht gesagt.
Stimmt.
Jens, genau. Du rufst zum ersten Mal an im Film Blue Moon, oder? Also zumindest bei uns beiden.
Herzlich willkommen. Ja.
Herzlich willkommen.
Dann schieß mal los.
Ja, also ich fand den, ehrlich gesagt, ich fand den ziemlich schlecht. Also ich fand den brutal langweilig, den Film. Also zuerst mal muss man sagen, ich schaue schon gerne so Comicfilme. Also ich schaue auch gern Batman und Spider-Man. Aber ansonsten, ich schaue jetzt nicht jeden Marvel-Film. Und ich fand aber den ersten Teil fand ich sehr, sehr gut, weil der hatte halt einfach, ich fand das Tolle an dem ist, in den konnte jeder reingehen. Weil du kanntest irgendwie diese Superhelden, du kanntest halt irgendwie, jeder kennt den Hulk, auch wenn man keinen Comic gelesen hat. Und ja, man kannte die halt irgendwie auch von den Trailern und was weiß ich. Und der hat sich auch nicht so ernst genommen. Und ja, der hat einfach so eine schöne Balance gehabt. Und jetzt der fand ich irgendwie, erstens, was ich so richtig scheiße finde, ist, dass der mir in den Trailern was ganz anderes verkauft hat, als er letztendlich geworden ist.
Warte mal ganz kurz, da muss ich mal ganz kurz einhaken. Also ich habe den Film jetzt noch nicht gesehen, aber ich kenne halt die Trailer und habe mich aufgrund der Trailer mal total drauf gefreut. Der Trailer suggeriert, dass es düsterer wird und dass sich eine Maschine gegen die Menschheit richtet, die aber von den Avengers selbst oder von Tony Stark entwickelt wurde. Das suggeriert der Trailer.
Ja genau, da fängt es nämlich schon an. Der Film suggeriert, dass es düster wird. Und dann hört man ja dann auch immer diese so Psycho-Stimme von diesem Ultron, so, ich bin nicht mehr in Ketten und so, ne?
Ja.
Und dann, was die gemacht haben, also ich glaube, die haben die Synchronstimme gewechselt zwischen dem Trailer.
Das
passiert öfters, ja.
Und der hat eine ganz andere Stimme und überhaupt nicht mehr dieses Bedrohliche. Der wirkt jetzt eher, ich weiß nicht, der wirkt jetzt eher so lustig, der Ultron. Also der so ironisch, der wirkt für mich so wie... so ein Abklatsch vom Loki ein bisschen. Der hat für mich null Bedrohliches mehr in dem Film. Eben durch diese ganz andere Stimme, aber auch daran, ich finde, man sieht den kaum kämpfen. Ja, also es gibt so ein paar Action-Szenen, wo er kämpft, und ansonsten lässt er eigentlich seine Vasallen alles machen. Also im Endeffekt wirklich genau wie der Loki. Der benutzt auch die gleichen Moves wie der Loki, der benutzt diesen Stab und ja, dafür, dass er so ein 3 Meter großer Mörderroboter ist, kommt da bei mir null rüber, wo man denkt, oh, der ist jetzt so eine Supermaschine, so ein super Gehirn, so eine super AI. Das kommt bei mir überhaupt nicht rüber, finde ich.
Der macht für mich halt überhaupt keine Entwicklung durch. Der wird von Tony Stark kreiert, geht einmal online und ist böse und denkt, Mensch, die Menschheit hat es nicht verdient zu leben. Punkt.
Ja, das ist natürlich auch so ein super Wir Klischee.
Bringen alle also, um.
Ja, der ist dieser 0815 AI, so ja, ich wurde programmiert, die Menschheit zu retten und deswegen muss ich alle umbringen. Also das ist so erstmal das super Klischee. Ja. Und ich weiß auch nicht, ich finde, dafür ist CGI einfach noch nicht gut genug, dass ich dem 2 Stunden oder so ins Gesicht schauen muss und ich sehe, dass es CGI ist und da kommt bei mir einfach gar nichts rüber bei dem.
Hat einer von euch die Comics gelesen? Weil der kommt ja wohl auch in den Comics schon vor. Kann vielleicht mal jemand anrufen, der die Comics gelesen hat, wie das da ist? 0331 70 97 110. Das würde mich jetzt mal interessieren.
Es ist ja nicht nur, der Ultron, sondern in dem Trailer ist ja diese Mädchenstimme, die so singt, das wird so bedrohlich. Und dann sieht man ja irgendwie, wie sie so alle so am Boden liegen und dann sieht man ja dieses zerbrochene Schild. Mhm. Ja? Und darf ich das jetzt irgendwie spoilern oder so? Das kommt halt recht am Anfang vor. Also auf jeden Fall ist es halt so ein Klischee wiederum, was man irgendwie öfter mal gerne macht, habe ich das Gefühl, das war halt nur ein Traum. Das finde ich halt so billig, weil es wird mir was total Düsteres suggeriert und der ist von der Stimmung ganz genau wie Teil 1, also überhaupt nicht düster, finde ich.
Ja, aber ich fand ihn halt nicht mehr so leichtfüßig wie den ersten Teil. Ich fand ihn schon ein bisschen düsterer, aber diese düsteren Stationen hat er relativ schnell abgehakt. Also auch wie die drei oder vier großen Action-Szenen, mehr oder weniger, am Anfang, wie sie die Festung von Hydra stürmen.
Das finde ich auch nicht gut.
Das sah auch irgendwie, also ich hatte irgendwie, ich kam raus und habe gedacht, ich habe das alles schon mal gesehen.
Ja, ganz
nicht
genau
unbedingt so besser, halt, aber...
Na, ich finde, das ist wie Teil 1, aber einfach schlechter in allen Belangen. Also ich finde die Action nicht besser, weil das ist auch so eine Sache, das ist so alles shaky cam, man erkennt nichts mehr an der Action. Ich weiß nicht, das sind alles Roboter, die gegeneinander kämpfen. Also ich meine, die CGI ist gut, aber es ist irgendwie auch nicht mal die beste CGI, die ich je gesehen habe. Ich finde, das sieht man zu jedem Zeitpunkt, dass das alles computeranimierte Charaktere sind. Also ja, und was ich auch, ich weiß nicht, ich finde den ganzen Plot ziemlich schwach. Also der Plot ist so mit einer heißen Nadel zusammengestrickt und ich finde, das passt auch überhaupt nicht zu den Charakteren. Also zum Beispiel, sie entwickeln ja so diese künstliche AI, die sich dann gegen sie wendet. Und das machen sie ja zweimal in dem Film. Und das finde ich, da habe ich mir auch an den Kopf geklatscht, das ist beim ersten Mal schief gegangen, ja. Und dann sagt der Stark zum Banner, ja, ich weiß, es hat nicht geklappt, aber komm, wir probieren es ja nochmal. Und gerade der Banner, der ja selber irgendwie Angst vor der eigenen Power hat, das finde ich total unglaubwürdig, dass er ihm da mithilft, wo er doch weiß, dass es schief gehen kann. Und er ja quasi hat ja selber Angst vor einer Kraft, die man nicht kontrollieren kann, nämlich seiner eigenen. Und dass er ihm dann zweimal dabei hilft, das finde ich total komisch irgendwie. Also die ganzen Charaktere, ich weiß nicht, das einzig Spannende ist halt diese Liebesbeziehung zwischen dem Banner und der Scarlett.
Ist das Spoiler? Ist das Spoiler?
Nee, eigentlich nicht.
Okay.
Es wird auch nur angedeutet.
Okay.
Naja, angedeutet wird es nicht, aber es kommt in den ersten 5 Minuten vor.
Ja, und?
Okay.
Und die wird dann auch total enttäuschend irgendwie. Also das ist das Einzige, was mich interessiert hat in dem Film. Der Rest war mir komplett irgendwie egal.
Super, 5 Minuten haben mich interessiert. Geil.
Das war ja nicht nur zwischen Bruce Banner und Natascha Romanoff, also Black Widow, und dem Hulk so. Ich fand auch man hat festgestellt, man hat im ersten Film Jeremy Renner, also Hawkeye, total vernachlässigt und macht aus ihm jetzt so einen All-American Dad und baut bei ihm irgendwie noch diese Geschichte auf mit dem, er hat die Familie im Haus, wo ich auch so zwischendurch dachte, der kommt gleich Matthew McConaughey aus dem Haus, weil es genauso aussieht wie bei Interstellar, also wirklich dieses amerikanische Klischee durch und durch, was uns eigentlich dann nochmal so ein Stück weit in eine falsche Richtung lenkt, in welche sage ich jetzt nicht, weil das ist dann wirklich zu sehr gespoilert. Aber der Film, der baut ganz oft Erwartungen auf, die er nicht einhält, fand ich.
Das ist halt auch was, es wurde irgendwie versprochen, ja, die Avengers, die werden irgendwie, da wird so ein Keil getrieben zwischen die brechen auseinander. Und die brechen ja gar nicht so richtig auseinander irgendwie, sondern die eine hat halt so eine Kraft, wie sie so diese Gedanken von denen verwirren kann. Und dann ist es vielleicht noch für 20 Minuten sind die ein bisschen durch den Wind. Und das war's dann auch wieder. Also alles wird irgendwie so, auch mit diesem Hulkbuster da, diesem Mega-Roboter, der gegen Hulk kämpft. Ich weiß nicht, da habe ich halt gedacht, wo ich den Trailer gesehen habe, boah, den setzen die jetzt irgendwie gegen den ein und jetzt haben sie eine Gegenwaffe quasi gegen den Hulk. Und das ist doch irgendwie spannend. Und das wird auch total plump irgendwie eingesetzt, habe ich das Gefühl. Also alles in dem Film ist plump. Teilweise verstehe ich gar nicht, worum es geht. Also zum Beispiel diese ganze Nebengeschichte um den Thor. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Der geht irgendwann mal baden und keiner erklärt mir, warum der das macht. Wieso der da überhaupt hingeht. Wer das überhaupt ist, mit dem der da hingeht. Ich habe keine Ahnung, wer die Leute sind. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie in diese Richtung geht, dass die Filme immer mehr für Comic-Nerds gemacht werden.
Das finde ich eigentlich schade, weil das war gerade das Tolle an dem ersten Teil, dass du den auch so sehen konntest.
Naja, vielleicht, ich weiß ja nicht genau, wie gesagt, ich habe ihn ja nicht gesehen, aber vielleicht weniger für Comic-Nerds als vielmehr für die Serienmenschen, weil es gibt ja auch noch Agents of S.H.I.E.L.D. und ja, da kommt auch schon nicht Thor vor.
Es ist schon so ein bisschen, also du brauchst eigentlich einen Doktortitel in Marvologie, um das alles verstehen zu können.
Okay.
Und ich war überfordert teilweise in dem Film, weil so viele Anspielungen gemacht werden, jetzt noch nicht mal auf Filme, die es schon gab, sondern eben auf Filme, die es halt eben noch geben wird. Okay. Und so viel Querverweise. Und es waren, glaube ich, am Ende, ich habe das jetzt irgendwo, ich glaube, heute in der Empire gelesen, in so einem englischen Kinomagazin, es waren 18 Superhelden in diesem Film. Also selbst wenn es nur kleine Cameo-Auftritte waren, wenn man die mal alle zusammenzählt, also nicht nur, also 18 Leute aus dem Marvel-Universum.
Okay.
Ja, genau.
Die laufen wirklich gefühlt einmal von links nach rechts durchs Bild und du fragst dir, war er das? Ist Stan Lee natürlich dabei, das darf nicht fehlen, aber...
Der Zeichner, der Erfinder.
Der Erfinder von der ganzen Sache. Aber das ist halt schon, ich bin mir da auch nicht sicher, ob man langfristig nicht sehr viele Leute ausschließt. Weil man kann nicht von jedem erwarten, dass er alle 11, oder also mittlerweile sind es ja jetzt, ich glaube, 11 Filme kennt.
Ich habe auch das Gefühl, irgendwie diese Flut an diesen Superhelden führt halt auch dazu, dass diese 5 oder so, diese Avengers, dass die immer schwächer werden. Also ich weiß nicht, der Thor zum Beispiel, der soll ja so ein super Gott sein, ja, und ich verstehe die Logik dahinter nicht, die retten in jedem Film einzeln die Welt und dann schaffen die es irgendwie zu 5 nicht. Das ergibt ja keinen Sinn. Also der Thor ist unbesiegbar, der Hulk ist unbesiegbar. Ne, das heißt ja immer, Hulk ist unbesiegbar, Thor ist unbesiegbar, der Iron Man ist irgendwie unbesiegbar. Und am Ende, wer am meisten umbringt, ist diese russische Agentin, die gar nichts hat. Die bringt am meisten Leute in dem Film um. Das ist wirklich so.
Zitat des Abends, ey. Super, Jens.
Ah, du hast es vielleicht einfach durchschaut.
Du hast es vielleicht echt durchschaut. Jens, lass uns mal noch den Enrico dazu nehmen.
Hallo.
Okay. Hallo, der hat nämlich Avengers auch geguckt. Jetzt bin ich mal gespannt, was Enrico zu Avengers sagt.
Okay.
Ach, ja, also erstmal fand ich etwas, das hat sich so auch recht gezogen, aber zumindest hat wenigstens versucht, die auf der psychologischen Ebene anzugreifen. Hat zwar nicht funktioniert wirklich, aber als intelligenter Supergegner muss man natürlich klar sein, dass er da böse mit reiner Waffengewalt nicht viel reißen kann. Und wir schienen die auch im ersten Film auch ein bisschen halt merkwürdigerweise, wenn sie im Team zusammen sind, sind sie schwächer, damit der Gegner auch eine Chance hat.
Ja.
Ne, damit sie genug Zeit haben, alles kaputt zu machen.
Genau. Und wenn ich das CGI sehe von dem Ultron, da hatte ich den Eindruck, dass ich auch die Metallteile verformen, und da habe ich gedacht, die Metallteile verformen sich?
Das ergibt auch keinen Sinn. Der hat Lippen. Ja, eben. Ja. Das ergibt keinen Sinn.
Das sind silberne Lippen. Für mich sah das aus wie Metallteile. Also das hätten sich eigentlich das rote Fleisch oder was immer drunter ist, hätte sich verformen müssen, aber den ganzen Blech, wie beim Terminator, durfte sich eigentlich nicht verformen.
Absolut. Genau, da gibt es eine Szene, wo der Ultron so läuft, wo man ihn ganz am Anfang sieht, und das sieht so unfreiwillig komisch aus, weil er hat so eine schwule Pose, und man sieht richtig seine Arschbacken. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Und ich musste wirklich innerlich reinlachen. Warum hat er so Lippen? Warum hat er so Arschbacken? Warum sieht er aus, als ob er nackt wäre? Es ergibt keinen Sinn.
Nach in der Endszene sage ich das so, war das für mich so, als ob der Nackt aus dem Rücken war. Das war so, als wenn er einen Stempel hatte, aus Metallteil. Hast du so gesehen?
Kinder!
Ja.
Also bitte! Es ist zwar nach 10, aber trotzdem.
Weißt du, was ich meine, Jens?
Ja, der Ultron, der ist auf ganzer Linie, ist der nicht bedrohlich irgendwie.
Richtig, der ist nicht bedrohlich genug. Aber die Szene mit dem Hammer hochheben, die war cool. Und dass der Vision dann am Ende den Hammer hochheben kann, war klar. Schließlich hat Thor ihm was von seiner göttlichen Kraft gegeben. Also das passte dann schon.
Aber das ist auch schon eine Sache, da wird so ein neuer Charakter irgendwie introduced. Und ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und der sieht komisch aus, der redet komisch. Die Fragen gehen, wer bist du? Und der antwortet, ja, ich bin einfach. Und ich weiß nicht, wer das ist. Da kommen immer neue Charaktere. Ich habe keine Ahnung, wer das ist.
Und ich dachte, das wäre da die künstliche Intelligenz von dem Ja, wie ist Tony Stark seine künstliche Intelligenz?
Jarvis.
Ja,
das also ist so, es das ist auch, also es ist ja Paul Bettany, der ihn spricht, beziehungsweise...
Ja, ich meine nicht, die künstliche Intelligenz in dem Haus, ja, aber im Namen, danach fällt mir jetzt nicht ein.
Also die künstliche Intelligenz von Tony Stark heißt Jarvis.
Genau, ich dachte, dass das Bewusstsein in dem Ding dann steckt.
Ja, das ist so halb, sagen die so, der ich bin halb das, ich bin halb das. Dann ist er noch die Hälfte anscheinend von dem Altron irgendwie. Ja. Also es ergibt keinen Sinn, keiner weiß,
wer das stimmt.
Ist.
Okay, Jungs, pass mal auf. Wir haben jetzt mitbekommen, dass auf jeden Fall Jens extrem desillusioniert ist irgendwie von diesem Film. Da werden Erwartungen aufgebaut und nicht erfüllt und irgendwie blickst du das sowieso nicht, wer da wer ist und warum die auf einmal da sind und warum die nicht zu fünf die Welt retten können, wo sie es doch alleine in ihren Filmen immer schaffen. So, Enrico, jetzt bist du da so ein bisschen auf diese Jens-Schiene mit aufgefahren, aber sag mal jetzt so im Allgemeinen, Avengers top oder nicht?
Top, also der unterhaltsam war es. Es war nicht so unterhaltsam, wie ich gedacht hätte, aber kann man sich schon mal angucken, auf jeden Fall. Das kann man sich auch nochmal angucken, um die ganze Anspielung zu sehen.
Aber nicht gerechtfertigt so jetzt quasi für den Blockbuster im April?
Nee, auf keinen Fall.
Okay. Hast du Fast and Furious 7 gesehen?
Nein, ich habe den ersten...
Okay.
Mal zum größten Teil gesehen, das war nicht so mein Fall.
Verstehe. Sonst hätte meine Frage darauf abgezielt, irgendwie lieber Avengers oder lieber Fast and Furious 7. Verstehst du?
Ja, dann Avengers. Fast and Furious, das ist was, wenn man auf getunte Autos steht, wie manche Kerle. Ich bin keiner von denen, deswegen reizt mich die auf gemotzten Autos nicht so.
Okay.
Da muss ich eigentlich kurz Einspruch erheben.
Ich habe mich schon gewundert, warum der so lange gedauert hat.
Ich fand Fast and Furious 7 großartig. Ich habe mich von der ersten bis zur letzten Minute unterhalten gefühlt. Ich habe fast die ein oder andere Träne verdrückt am Ende. Und es klingt albern, ich habe kein getuntes Auto.
Kann ich bestätigen.
Ich habe ein sehr kleines Auto. Da hat, glaube ich, jedes Auto in Fast and Furious in der linken Radkappe mehr PS als mein Auto im Gesamten. Aber ich finde ja einfach es ist Trash. Sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr hochwertig. Man sieht, dass da einfach viel Geld drin steckt, so knapp 200 Millionen. Avengers war 50 Millionen teurer. Und es ist einfach, da steckt genauso viel Herzblut drin wie im Marvel-Universum, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz so durchdacht ist, weil es sind eigentlich nur schnelle Autos, leicht bekleidete Frauen und Männer in Feinripp-Unterhemden mit Ölflecken auf dem Oberarm. Aber trotzdem, ich habe mich da unterhalten gefühlt und ich kam aus Avengers raus und habe gedacht, ich habe mich gelangweilt.
Na dann ist es doch okay, wenn du dich amüsiert hast bei den Fast and the Furious, dann ist es doch gut. Dafür geht man mal in so einen Film rein.
Eben.
Darf ich was fragen?
Selbstverständlich.
Also ich habe, glaube ich, irgendwie die ersten zwei, drei Teile oder so gesehen. Und danach glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht nochmal einen oder so, aber ich könnte jetzt nicht auseinanderhalten. Aber so als Außenstehender habe ich irgendwie das Gefühl, dass das so immer mehr einfach ein Actionfilm geworden ist. Und jetzt gar, also der erste Teil hat ja nochmal so einen ganz krassen Fokus auf Autos und auf diese Tuning-Szene. Und dann gab es ja noch Tokyo Drift oder so. Und jetzt habe ich so als Außenstehender das Gefühl, da geht es eigentlich hauptsächlich um irgendwie einfach um Explosionen und Action. Und da ist ja auch The Rock, der spielt ja mit, der sieht ja mittlerweile aus wie der Hulk, wenn er sich verwandelt hat.
Das stimmt.
Das ist ja nicht mehr normal, der Typ, aber.
Der sieht wirklich so aus, das ist unglaublich. Der hat Oberarme. Der kriegt, wenn der steht, sieht der so ein bisschen aus wie so ein Hühnchen, was mit den Flügeln schlägt, weil der seine Arme überhaupt nicht mehr richtig an den Körper rankriegt, weil der so große, fette Oberarme hat.
Ja, und ich muss sagen, ich finde das eigentlich schade, weil der hat ja zwischenzeitlich nochmal so ein paar irgendwie so ein paar Comedy-Filme gemacht und da fand ich den eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich finde, der schränkt sich damit jetzt auch so ganz krass auf diese krasse Testosteron-Action-Filme ein, finde ich. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil den kannst du ja nirgendwo mehr ernst nehmen.
Ja, aber das, was mir an den Filmen auch so gut gefällt, ist, dass sie schon auch so ein Gespür für Selbstironie haben. Also gerade Dwayne The Rock Johnson hat eine unglaublich unfassbar blöde, dumme, Aber so geile Szene am Ende, wo er auch genau weiß, mit welchem Genre er gerade spielt und was er da überhaupt gerade macht und dass er eigentlich aussieht wie so ein Terminator für Arme. Und das ist alles total unrealistisch. Aber gerade das macht Spaß, weil es ist halt irgendwie so, es ist so was Unrealistisches, was einfach gut gemacht ist. Also da fliegt ein Ferrari durch drei Hochhaustürme im gefühlt 200. Stock. Natürlich funktioniert das alles überhaupt nicht. Oder mein Lieblingsbeispiel ist aus dem letzten Film, aus dem sechsten Teil, wo die am Ende ein Flugzeug am Starten hindern und diese Szene 28 Minuten lang ist gefühlt und überhaupt nicht mehr aufhört und dieses Flugzeug 28 Minuten lang auf der Startbahn geradeaus fährt und eigentlich schon eine Stadt weiter sein müsste. Aber es ist halt einfach alles total übertrieben, aber gerade das macht Spaß.
Aber kann ich mir den anschauen, ohne die anderen 7 Filme davor angeschaut zu haben?
Ja, es gibt halt schon so ein rudimentäres Story-Grundgerüst und du hast also so ein paar Charaktere, es sind halt die Charaktere, du hast diese Familienwerte, die unglaublich gefeiert werden und die Familie ist halt bedroht, deswegen kommen sie immer wieder zusammen und es hat sich natürlich auch, wenn der erste Fast and Furious Film, der ist glaube ich von 2001, da hat sich einfach technisch auch sehr, sehr viel verändert. Die haben heute also viel mehr Möglichkeiten, als einfach nur schnell mit dem Auto im Kreis fahren zu können und ein paar Bremsspuren auf dem Asphalt zu hinterlassen, was sie halt auch auskosten. Und du darfst jetzt irgendwie keine hochtrabend philosophische Story erwarten, sondern einfach eigentlich nur Autos, die sich verfolgen, aber was? Das ist gut gemacht.
Kannst du irgendwie grob anreißen, worum es in dem Film geht? Weil das ist auch das Problem, was ich mit den Fast and the Furious Filmen habe, dass die in den Trailern mir nie irgendwie so zeigen, irgendwie da geht's irgendwie. Irgendwas von der Story. Ich sehe immer nur Autos. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich weiß nicht, ob sich. Also ich mag auch Action, aber ich finde es auch schön, wenn es zumindest ein bisschen eine Story hat, die spannend ist. Also es ist irgendwie.
Aber Jens, im Trailer wird die Story doch erklärt. Also ja, der kleine, der große böse Bruder von dem Typen, den sie im sechsten Teil quasi fertig gemacht haben, der will Rache. So.
Okay.
Und der bedroht die halt und dann gibt's halt irgendwie noch diesen so ein Stück weit Cyberterrorismus, dass sie dieses göttliche Auge finden müssen und klauen müssen in einer spektakulären, so dieser Mittel-Action-Szene und dann fahren sie um ihr Leben, wie sie in jedem Film bisher um ihr Leben gefahren sind.
Okay. Ja, gut.
So.
So, genau. Enrico, genau. Gut, dass du es sagst. So, ja. Jens, von dir würden wir uns jetzt sehr gern verabschieden. Ja. In 5 Wochen ist der nächste Film Blue Moon übrigens, wenn du dann wieder Zeit hast.
Ich wollte nur noch mal sagen, also die Avengers, das ist jetzt nicht so, das ist jetzt keine Totalkatastrophe. den kann man sich schon auch anschauen. Ich finde es einfach so, wenn man den vom ersten Teil dieses Niveau erwartet hat und dann den Trailer gesehen hat, dann ist man so ein bisschen enttäuscht. Das ist halt einfach wie Avengers Teil 1, aber schlechter. So würde ich sagen. Aber am Ende des Tages kann man den sich anschauen und man kann auch Spaß haben. Aber der Hammer ist es jetzt nicht, sagen wir es mal so.
Okay. Na? Haben wir mitgeschnitten. Jens, vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss, ciao. Und schöne Grüße in die Schweiz. Achso, Jens bekommt, oder musst du in die Schweiz ein Paket packen?
Ja, selbstverständlich. Ich hab die Briefmarken für Auslandspaket schon ausgedruckt, parallel.
Sehr gut. Wir sind im Film Blue Moon. Enrico, pass mal auf, wir machen jetzt erstmal Folgendes. Ja. Fritz. Der Film Blue Moon. Mit der Filmfritzin Anna Wollner.
Einen wunderschönen guten Abend.
Mit mir Selin Güngör und auch mit Enrico in der Leitung, denn das ist eine Talksendung. Und ihr dürft anrufen unter 0331 70 97 110. Wir reden über Filme und ganz im Speziellen jetzt über Kaufhaus Cop 2. Stimmt's, Enrico?
Jawohl. Ich habe den ersten schon gesehen. Der war sehr gut. Der zweite, das hat aber nicht gedauert, weil er sich ein bisschen, dass er nicht der kompetenteste ist. Wie er sich vielleicht fühlt, war klar, der Part war, aber da fand ich, hat sie ein wenig zu dämlich und angestellt. hätten sie etwas kürzer halten können, dass sie halt einbildet, er wäre super teuer, Kaufhauskopf, aber halt ist ja ein Sicherheitsmann und dann wirklich hätte er es doch nicht. Aber dann ging das dann richtig flott los. war ganz gut.
Du musst,
wo es dann losging, wo die Tochter entführt haben. Oder zumindest die in ihre Gewalt gebracht haben.
Du musst uns jetzt mal alle mit ins Boot holen, weil ich habe den Kaufhauskopf 2 nicht gesehen. Ich habe den ersten gesehen, das hat mir gereicht. Ich weiß halt nur, Kevin James spielt einen Kaufhauskopf, der mit dem Segway durch die Gegend fährt. Richtig, das ist mehr oder weniger das, was bei mir hängen geblieben ist.
Ja, der spielt in relativ bemühten, wie sagt man, das, was ich auch beruflich mache.
Security-Typen.
Ja. Genau. Und im zweiten Teil wurde halt, weil er das geschafft hat, hier die Verbrecherbande zu schnappen, wurde zu so einem Kongress eingeladen und man gab ihm vor, dass er eine Rede halten soll. Und natürlich, wie es der Zufall will, wollen dort ein paar kleine Gangsterbande, will dort Kunstwerke klauen. Und da ist liegt es natürlich an ihm, die dann zu stoppen.
Okay.
Na.
Also jetzt auch nicht so eine komplizierte Story, aber ist ja auch eher eine Komödie.
Genau.
Und Kevin James macht eigentlich das gleiche wie beim letzten Film, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ähnlich. Diesmal ist er alleine. Er rekrutiert andere Sicherheitsleute, die irgendwann mal was geschafft haben, aber auch nur begrenzt in einer wirklich gefährlichen Situation sich bestehen könnten. Weil mit friedlichen Kunden, die sich so aufregen, würde es vielleicht klappen, aber bei einer richtig stressigen Situation würde keiner von denen viel reisen.
Okay. Wobei ich habe halt den Trailer gesehen und ich muss sagen, also die ein oder andere Szene, wo ich so ein bisschen schmunzeln musste, gab es halt schon, Anna.
Ja, klar, es gab viele lustige Szenen, aber die haben sich halt, sagen alle, als wären sie super toll, und dann merkt man, wenn es drauf ankommt, es klappt, aber jetzt eben nicht so gut, wie sie es selber gerne hätten.
Ja, verstehe.
Aber ich frage mich bei sowas immer, ist es wirklich ein Film, der eine Fortsetzung braucht? Also ist
eigentlich
es dann
nicht
irgendwie schöner, sich was Neues auszudenken?
Ja.
Also Kevin James nicht schon wieder. Also ich habe irgendwie, Kevin James macht auch immer das Gleiche.
Stimmt. Und der Film hätte es nicht gebraucht, der war einigermaßen unterhaltsam. Jetzt nicht der Reise, so ein 3+, würde ich sagen. Aber gebraucht hätte es die Fortsetzung, wie gesagt, nicht.
Aber reicht halt auch, wenn man sich den auf DVD irgendwie anguckt,
ja,
oder?
Ja, die DVD war gar nicht schlecht. Hat der gesagt, dass das dabei wäre.
Also der erste, der zweite natürlich noch nicht.
Nee, natürlich der erste.
Aber den zweiten, den kann man sich ja dann irgendwie nachkaufen.
Richtig.
Wenn er dann
draußen
ist.
Den haben wir dann beim dritten Teil als DVD.
Der Kaufhauskopf 3, jetzt erst recht oder so.
Ich habe kurz Angst. Ich werde sofort überprüfen, ob das passieren könnte.
Ja, dann müsste man auf dem Bildschirm vergleichen, wie sich der Bauchumfang von Kevin James entwickelt.
Ja, interessanterweise Kevin James ist ja der King of Queens aus dieser Sitcom, und da stand ja wohl tatsächlich in seinem Vertrag drinne, dass er nicht abnehmen darf.
Ach.
Mhm. Also kann da sein, dass das halt auch bei diesen Filmen irgendwie, ne, wenn der da so eine Reihe abschließt, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Na klar, wenn er sich in der Zwischenzeit antrainiert hätte, das wäre dann für die Story unglaubwürdig. Erst war ein Dicker und jetzt ist er ein Hulk Hogan-Verschnitt, das muss nicht sein.
Ich glaube, da wird er auch in seinem Leben nicht mehr hinkommen. Und Anna, hast du was rausgefunden?
Nummer 3, IMDb nichts. Spielt in Pixels mit. Das ist, glaube ich, dieser Film mit Adam Sandler. Die sind ja sehr gut befreundet.
Ja.
Und in Hotel Transylvanien 2 spricht er Frankenstein. Das ist das Einzige, was er noch macht. Also Kaufhauskopf 2, 3 kann aber eventuell durchaus kommen, weil jetzt der Film sehr gut lief. Und die sind ja immer nicht so teuer.
Na, da werden wir sehen.
Und das Catering für Kevin James ist vielleicht ein bisschen größer, aber
Alter!
Aber Kevin James, der kommt sehr gerne nach Berlin, weil er hier so gerne Schnitzel isst, und Kevin James ist auch der Einzige, der in Interviews einfach gerne mal Trainingshosen trägt.
Ist doch sympathisch.
Ja, das passt auch.
Ja.
Ich mache mich immer schön und
genau. Ja. So, Enrico, okay, Kaufhauskopf haben wir jetzt auch abgehakt. Also ich glaube, viel mehr kann man zu dem Film nicht sagen, außer ist okay, aber reicht auf DVD.
Immer sehen und vergessen.
Genau. Und dann hast du noch gesehen, Mara und der Feuerbringer. Das ist eine Romanverfilmung, richtig?
Ja, habe ich im Internet recherchiert. Es ist eine Romanverfilmung. Also von der Story hat es einigermaßen funktioniert.
Worum geht's denn da? Erzähl mal ganz kurz.
Da irgendwie ein Mädel stößt auf irgendein Ding und dann oder irgendwas Relikt, irgendwas von der, ich habe das von denen hier, dass er da hier Vision hat von der Vergangenheit, wo der Loki auf dem Felsen gefesselt wurde von Thor.
Ja.
Und dann, er will gerne befreit werden, die muss dafür sorgen, dass er sich nicht befreit, und seine Frau wird entführt von einem Drachen und so. Also das Boah, jetzt so, naja.
Also quasi Jugendbuch-Verfilmung, Fantasy, ja?
Ja, Fantasy mit okay. zwischen der damaligen Welt auch, wie gesagt, mit Thor und Loki. Mhm. Oder zumindest Loki spielt die Hauptrolle auf der Seite und der heutigen Welt hin und her geht.
Und das ist eine deutsche Verfilmung?
Ja.
Mit Jan-Josef Liefers in der Hauptrolle, glaube ich.
Ja, ja. Und der Loki spielt natürlich Christoph Maria Herbst.
Okay.
Hier wird gelacht im Studio. Ja, erklär dich.
Stromberg ist komplett an mir vorbeigelaufen, aber das passt vom Typ, der Loki ist ja eher von den Bösen. Da haben sie aber klar, dass sie den dafür nehmen.
Und genau deswegen habe ich gelacht, weil Christoph Maria Herbst Stromberg ist und jetzt ein Stromberg als Loki. Interessant.
Da ist mir das gefallen, da lag auf dem Felsen, haben sie den halt irgendwie angekettet und er hatte ein T-Shirt mit einem modernen Kragen, habe ich gesagt, hatten die nicht genug Geld für ein Hemd, was ein bisschen aussieht wie vor 2000 Jahren oder vor 1000 Jahren so. Naja, gut.
Okay. Aber du sagst du jetzt eher, ja geil, ach so, Regie ist von Tommy Krapp, weiß ich gerade, das ist doch der Bernd das Brot macht, oder?
Wüsste ich jetzt nicht, aber kann schon sein.
Und wir googeln.
Ja, ich weiß, dass es Bernd das Brot gibt, aber ja, der Regisseur war mir bisher in Gang, naja gut. Und am Anfang, da hat die auch so einen sprechenden Zweig und die Mutter ist so eine Hippie. Schnüllte die Frau die Bäume umarmt und dann hat die einen sprechenden Zweig in der Hand und dem spricht der Oliver Kalkofe. Na super.
Och, der Film wird mir mal sympathischer, muss ich sagen.
Ja, ne?
Du stehst doch eher auf so Jugendbuch-Roman-Verfilmungen.
Ja, total.
Die Szenen waren auch ganz okay. Mit dem, wo der das sprach, ne? Und was ich auch noch cool fand, wie die wurde ja gemobbt, genau wie so ein, also wie es halt so nerdmäßig unterwegs ist und so ein Junge auch und er wird von so einer Mädchengang gemobbt.
Mhm.
Und dann zeigt ihr denen die Vision, die sie selber von der Loki seiner Welt sieht, mit einer Monsterschlange und zeigt die dann, dann kriegt ihr einen Schock und sagt, dass sie begriffen hat, wie sehr sie den Jungen geängstigt hat. Das ist doch schon mal eine wesentlich bessere Methode, mit seinem Mobber fertig zu werden, als den wie einen Actionfilm halt einfach zusammenzuschlagen.
Okay. Also ich glaube, wir müssen, um da wirklich auch mitzukommen, müssen wir uns den Film angucken oder das Buch lesen. Ja. Mara und der Feuerbringer.
Lies lieber das Buch. Der Film, den kann man sich irgendwann angucken. Ja. Aber da ist, also ich weiß irgendwie so richtig, erschien mir wortwörtlich stimmig, aber nicht komplett. Also da hat irgendwas gehakt. Ich habe es noch nicht erfasst, weil ich, wenn er auf DVD oder Fernsehen kommt, mal in Ruhe nochmal angucken.
Der Funke also, sprang nicht über.
Ja, genau, so kann man gut sagen, ja.
Enrico, vielen, vielen Dank für deinen Anruf.
Ja. Tschüss, Selin, tschüss, Anna.
Tschüss.
Ja, Mama. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wann ist eigentlich das nächste Mal?
Das habe ich mir aufgeschrieben.
Oh, du Streber. Ich mache jetzt gerade mein Handy an.
Nächster Film Blue Moon in 5 Wochen und zwar am 29. Mai.
Da kann ich.
Das ist ja schön. Ihr hoffentlich auch, denn ohne euch funktioniert diese Sendung hier nicht. Ich wollte gerade sagen leider, aber eigentlich ist es ja nicht leider. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Wir diskutieren über die Filme, die ihr gesehen habt oder die ihr sehr gerne sehen möchtet. Vielleicht braucht ihr noch den Tipp, den einen oder anderen von unserer Filmfritzin Anna Wollner. Wenn ihr jetzt so denkt, ach, gucke ich mir jetzt Avengers an oder nicht? Oder soll ich mir Big Eyes angucken? Oder soll ich mir Ex Machina angucken? Ich weiß nicht. Dann ruft einfach an. 0331 70 97 110. Und hier auch nochmal der Hinweis auf unsere diversen Internetquellen. Wir haben natürlich ein Facebook-Profil, da könnt ihr drauf kommentieren. Wir haben aber auch eine eigene Internetseite, die da heißt fritz.de und auch da könnt ihr kommentieren. Und bevor wir jetzt gleich zu Willi kommen, der natürlich Fast and the Furious gesehen hat, ne Willi?
Na klar.
Ah, endlich mal jemand, der mich versteht.
Möchte ich?
Ich habe alle 7 gesehen, ja.
Ja, also. Okay, gleich. Möchte ich nämlich vorher erstmal Musik spielen aus dem Film, weil wann habe ich schon mal
Können wir das andere spielen?
Nein, können wir nicht. Weil wann habe ich schon mal die Gelegenheit, im Film Blue Moon ein bisschen Rummelbums zu spielen? Der Soundtrack ist nämlich der Hammer. Raucherpause, was ist denn mit dir, Willi?
Wenn du das andere Lied spielen würdest, hättest du die Chance, eine Filmfritzin im Film Blue Moon weinen zu sehen.
Ich habe schon Spider-Man und Dingens hier gespielt für dich.
Entschuldigung.
Außerdem hörst
Thelen auch mal ein Lied aussuchen.
Ja, eben. Außerdem hörst du Wiz Khalifa mit See You Again den ganzen Tag im Programm. Ist nämlich Platz 1 der aktuellen Singlecharts.
Und das Video ist so schön.
Deswegen gibt's jetzt David Guetta mit Blast Off vom Soundtrack Fast and the Furious 7. Tschüss. Also, die Musik in Fast and Furious 7, die ist schon mal gut.
Manchmal.
Das waren David Guetta und Cass James mit Blast Off vom Soundtrack Fast and Furious 7. Und den Film, den besprechen jetzt Anna und Willi zusammen. Hallo Willi nochmal.
Hallo, hast du nicht gesehen?
Ich kann ja mal ein Geständnis machen an dieser Stelle um 11:15. Ich habe keinen einzigen Film in diesem Monat gesehen. Weil mich das
du
alles nicht interessiert
Goethe.
Hat.
Deswegen seid ihr im Film, Blue Moon?
Hallo!
Seit Wochen rede ich mir den Mund fusselig und sage, guck dir bitte Fast and Furious 7 an.
Und
seit
und
Wochen
ich unterstütze dich dabei
wird mir jetzt. Der Vogel gezeigt.
Naja, pass auf, aber so ist es ja nicht ganz. Okay, ich muss es kurz erklären. Die Filmfritzin hat zu mir gesagt, okay, Fast and Furious 7 musst du dir echt angucken, weil auch letzter Film mit Paul Walker und so. Aber guck dir vorher unbedingt den 6. Teil an. So, was mache ich, brav wie ich bin, gucke ich mir den 6. Teil an, beziehungsweise ich bin eigentlich nur zur Hälfte gekommen, weil ich zwischendurch so dachte, was für ein Scheiß! Was soll ich damit? Ich habe mich zu Tode gelangweilt. Und dann dachte ich so, ich möchte den nicht im Kino gucken. Und deswegen habe ich den nicht geguckt und alles andere dazwischen hat mich nicht interessiert. Und ich habe jetzt auf die Avengers gewartet und hatte aber gestern keine Zeit. So, und jetzt
okay, Celine, eins möchte ich zu dir noch sagen.
Oh,
der 6. Teil ist für Leute, die mit der Reihe überhaupt nichts anzufangen wissen und auch somit nicht so auf getunte Autos und auf Action stehen, ist das überhaupt nichts. Und da hätte ich dann, wenn ich Anna gewesen wäre, dir auch nicht geraten, den vorher zu gucken.
Ja, es war pädagogisch ungünstig, das habe ich jetzt auch schon gemerkt.
Jetzt, wo ich den 7. gesehen habe, muss ich sagen, egal ob man die Filme davor mag, dieser Film, gerade eigentlich auch wegen den letzten 10 Minuten, ist der einfach sehenswert. Es ist einfach ein Filmwunderwerk. Entschuldige, dass ich das so formuliere, aber es ist so. Es ist ein Filmwunderwerk, gerade in den letzten 10 Minuten, wie auch gerade Paul Walker wirklich verabschiedet wird in den letzten 10 Minuten. Das ist krass. Also
meinst du jetzt nur den Tribut an ihn? Also ich meine, Fast and Furious ist ja jetzt schon auch fast 4 Wochen im Kino. Da müssen wir jetzt mit Spoilern nicht mehr. Also wir wissen alle, dass Paul Walker tot ist.
Ja.
Und die letzten Szenen sind halt ein Tribut an ihn, wo ich wirklich...
Genau, und ich habe fast geheult.
Ich habe im IMAX gesessen und ich hatte Gänsehaut.
Ja, und ich habe fast geheult. Ich bin keiner, der schnell heult. Ich habe auch mit ein paar Kumpels geredet, ganz harte Kerle, die auch meinten, sie haben fast geheult. Es ist so ergreifend, dieser letzte Teil, diese letzten 10 Minuten. Und man weiß halt, dass er tot ist. Und dann dieses... Er stirbt und ich glaube, da spoilere ich jetzt eigentlich auch nicht, er stirbt ja im Film nicht, was ich auch eine sehr gute Sache finde. Und also seine Figur stirbt im Film nicht. Aber wie er verabschiedet wird, das ist, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Das ist der Hammer.
Ich finde es auch ganz toll, dass sie nicht einfach irgendwie haben gegen eine Wand fahren lassen oder sowas in der letzten großen Verfolgungsjagd in Los Angeles, sondern dass sie es halt wirklich... dass sie sich die Zeit genommen haben, ihn zu verabschieden, dass sie es auch wirklich gemacht haben. Und da merkt man dann auch schon wieder, dass dieser Familiengedanke, der dahinter steckt, klar, sagen immer alle, also bei jedem Film, es war ganz toll am Set und wir haben uns alle ganz lieb und wenn wir uns wiedersehen, ist es immer wie, als wenn eine Familie zusammenkommt. Aber bei den Fast and Furious Jungs glaube ich das mittlerweile sogar, weil die auf diese Familienwerte so viel Wert legen und das immer und immer wieder so mantrahaft vor sich herbeten. Und dass Vin Diesel seine Tochter jetzt Pauline genannt hat nach Paul Walker, etc. Das ist halt alles, das sieht man in diesem Film. Und ich fand es auch irgendwie ganz, ganz, ja, traurig ist eigentlich gar nicht das richtige Wort, dass man ja schon, also es gibt so Szenen, Momente, da merkt man, das wurde nach seinem Tod gedreht. Da ist ja dann immer nur noch man sieht alle irgendwie aus der Totalen, alle laufen und dann sieht man jeden Einzelnen, nur Paul Walker sieht man irgendwie immer nur von hinten oder ganz schnell
ist
im Anschnitt.
Ist dir eigentlich aufgefallen, gerade auch in der letzten Szene und so, wo man ihn dann nochmal sieht, ist dir aufgefallen, dass das sein Bruder spielt?
Also diese Szene am Strand, definitiv, weil man auch immer, wenn man sein Gesicht sehen sollte, also die sind am Ende irgendwie alle am Strand und grillen und Paul Walker spielt mit seinem Sohn irgendwie so unten im Weißwasser an den Wellen. Und man erhebt den Jungen hoch und immer, wenn die Kamera eigentlich sein Gesicht einfangen würde, ist das Kind davor, weil es halt einfach sein Bruder ist und es einfach dann so nah ist, dass es dann doch auffallen würde, dass er es nicht mehr ist.
Ganz kurz, ich bin mir nicht sicher. Am Ende, wo Vin Diesel und er ja nochmal fahren, ist das dann wirklich sein Gesicht? Hat man da sein Gesicht eingesetzt oder ist es noch das von seinem Bruder? Weil man sieht ja dann nochmal das Gesicht.
Da ist es, glaube ich, tatsächlich CGI. Also da ist sein Gesicht am Computer entstanden. Oder
okay.
Also, was auch sein,
das wäre sein Bruder.
Nee, also das ist, es kann auch sein, dass es alte Aufnahmen sind.
Ja, naja, daran hatte ich auch gedacht. Oder aber auch CGI. Ich hatte ja auch damit gerechnet, dass man ihn generell einfügt, aber das wollte man ja nicht. Also man hat gesagt, nein, das möchte man nicht, weil das wahrscheinlich auch blöd gekommen wäre. Und ja, und ich habe auch Leute gesprochen, die meinten, naja, man hat in dem Film irgendwie aus dem Tod von Paul Walker Kapital geschlagen, aber das finde ich überhaupt nicht.
Nee, man hat, also die haben halt schon das Drehbuch umgeschrieben, das merkt man an einigen Stellen. Also sie,
aber nicht, um damit Geld zu
machen. Nee, nicht, um damit Geld zu machen. Aber die haben ja jetzt auch schon Teil 8 angekündigt, sogar mit einem Starttermin ab April 2017. Also
echt?
In zwei Jahren. Kam
die haben echt einen Teil 8 angekündigt?
Ja, gestern auf der Comic-Con. Wer ist
denn da noch da? Das ist doch, also ganz ehrlich, das Paul Walker ist weg. Wie der Typ, der Hahn gespielt hat, weiß ich nicht. Der ist auch nicht mehr da. Das ist doch... Das kann man doch nicht machen.
Ja, sie machen es. Also Vin Diesel hat auch irgendwie schon gesagt, ja, das wird der beste Film aller Zeiten. Das würde ich in Frage stellen, auch jetzt schon, bevor überhaupt was gedreht wurde. Aber man merkt im Film so ein bisschen diese Drehbuchmanipulation an. Relativ am Anfang gibt es eine Szene, in der das Haus in die Luft fliegt. Also dieses Haus in L.A., wo die immer wieder, also ihr Zuhause einfach. Mhm. Und Paul Walker hat ja irgendwie einen Sohn mittlerweile mit der einen zusammen. Und da merkt man, dass die Szenen zu unterschiedlichen Zeitpunkten aus unterschiedlichen Kameraperspektiven gedreht worden sind, weil man einfach immer dieses Familiending, dass er Vater ist und dass er seinen Lebensstil ändern musste und so einen Gang zurückschalten musste, was auch eine wunderbare Eröffnungssequenz eigentlich ist, wie Paul Walker eingeführt wird. Er sitzt im Auto, du siehst irgendwie nur in Großaufnahme seinen Fuß auf dem Pedal, wie er immer wieder
aber
Gas gibt.
Aber das wurde noch mit ihm gedreht, oder?
Nee, ich glaube, das ist auch sein Bruder, also zumindest diese Nahaufnahmen, weil er, du denkst halt, der sitzt irgendwie im Rennwagen und will losfahren und wartet aufs Startsignal und dann geht es irgendwann los und man sieht in der Großaufnahme einfach nur, wie er in einem Minivan in so einer Familienkutsche sitzt und vor dem Kindergarten einen Parkplatz vorrutscht, um seinen Sohn abzugeben. Und das,
ja,
hat
das ist sowieso so eine geile Szene.
Dieser Konflikt
wo man dann
zwischen...
Am Ende diese Schlange sieht, die alle nur darauf warten, diesen Parkplatz zu kriegen.
Dieser Konflikt zwischen, eigentlich ist er Familienmensch geworden, aber auf der anderen Seite sucht er halt diesen Kick nach Adrenalin und will aber eigentlich wieder raus auf die Straße und mit Toretto zusammen irgendwie Autorennen fahren. Das hat man, glaube ich, nachträglich schon alles so verändert, damit es irgendwie Sinn macht, auch mit dem Abschied. Dass man nochmal dann doch einen Film macht, der mehr auf ihn konzentriert ist, mit den Mitteln, mit den Möglichkeiten der Technik, um da dann irgendwie so eine runde Nummer rauszumachen.
Ja.
Aber eigentlich, also, das Geilste sind doch die Action-Szenen.
Ja, und ich liebe diesen Film. Also ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von diesem Film. Und generell muss man ja sagen, in allen Filmen, in denen der mitspielt, der Roman, der ist einfach so hammer. Ich mag ihn. Das ist seine Sprüche, die er ständig...
Entschuldigt,
bringt.
Wer ist das?
Das ist ein Schwarzer. Entschuldige, darf ich doch sagen, oder?
Ich glaube, Schwarz ist Afroamerikaner.
Ja, gut, okay. Maximal pigmentiert.
Und spielt er schon in den anderen Filmen mit?
Na, er spielt im zweiten, glaube ich, mit.
Haben wir den echten Namen?
Anna?
Ich bin gerade dabei. IMDb macht gerade komische Sachen, aber egal. Oder ich habe mich verschrieben. Das ist, wen meintest du?
Roman Pierce.
Tyrese Gibson ist das.
Okay.
Nee, das macht keinen Sinn. Eine Frau.
Okay.
Warte, du meinst jemand anderen, aber egal.
Okay, ich hätte ja sein können.
Nein, ich meine Roman Pierce.
Aber das ist Tyrese Gibson. Roman ist okay. Tyrese Gibson.
Ja, ja, den meine ich aber auch.
War das?
Ich meine den besten Buddy von...
Ja, doch, stimmt, genau, ja.
Ja, ja, ist schon richtig.
Der
und
spielt
im sechsten
auch...
Teil unvergessen im sechsten Teil ist einfach sein Spruch, scheiße, mir hängt ein Panzer am Arsch.
Genau, der ist das.
Ich finde den so geil. Ich weiß nicht, hast du den, nee, wenn du ihn nur bis zur Hälfte gesehen hast, dann hast du den Teil nicht gesehen, oder?
Ja, nee, aber, oh, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber allein, aber diese, nee, also diese Sprüche, ja, diese Autos, also für mich ist das halt auch einfach Lärm mit den Autos.
Ja, ist ja gut. Jeder hat ja seine Meinung. Ne? Aber ich finde diesen Film einfach geil und ich muss sagen, obwohl ich großer Avengers-Film bin, Fan bin, ungesehen muss ich sagen, der ist wahrscheinlich besser als Avengers. Und ohne, dass ich den Avengers-Film gesehen habe, aber ich wette, der ist besser.
Nach allem, was wir so bis heute gehört haben, ja, würde ich auch denken, dass du dann Fast and Furious besser finden wirst.
Wir haben eben bei Avengers über unsere Lieblingsszenen gesprochen. Ich würde das gerne bei Fast and Furious auch machen. Hast du eine Lieblingsszene in dem Film?
Kannst du anfangen?
Ich habe zwei eigentlich.
Nein, nur eine.
Das ist jetzt unfair.
Nur eine. Lieblingsszene ist Lieblingsszene. Nur eine.
Ja, es ist eigentlich schon der, also es gibt in dem Film eigentlich vier große Action-Szenen. Mhm. Am Anfang eine, dann wie die Szene, die auch im Trailer ist, wo die Autos an Fallschirmen vom Himmel fallen und eben diesen Bus aufhalten müssen. Dann gibt's diese Hochhausszene und halt am Ende, als L.A. in Schutt und Asche gelegt wird. Und ich fand schon eigentlich sehr, sehr geil gemacht, diese Szene, in der die Autos aus dem Flugzeug springen, mit Fallschirmen auf einer Straße landen, diesen Bus jagen und dieser Bus am Ende in eine Schlucht fällt. Dummerweise ist Paul Walker noch drin. Was macht der? Fällt nicht mit runter, sondern läuft auf diesem runterfallenden Bus entgegengesetzt und springt ja mit letzter Kraft mehr oder weniger irgendwie so 3-4 Meter, als dieser Bus schon in der Luft hängt.
Und hängt und hält sich am Heckspoiler fest.
Aufs Festland, auf diese Klippe, auf diesen Felsenvorsprung.
Nein,
und es kommt halt, Michelle Rodriguez kommt angefahren und er hängt eigentlich am Spoiler fest und steigt ins Auto ein und sie fahren los, als wäre nie was gewesen. Und
aber er ist doch noch gar nicht auf dem Festland. Er hängt noch die Schlucht runter, als er sich an dem Heckspoiler festgehalten hat.
Aber landet er nicht direkt auf dem Auto?
Ist das so wichtig?
Nein.
Das ist eine geile Szene.
Nicht. Aber so wichtig ist es nicht. Aber ich glaube, er hängt in der Schlucht und dann zieht sie ihn doch so ein bisschen noch mit drauf.
Aber sie ist doch im Auto, oder? Also
sie zieht ihn mit dem Auto rauf, meine ich.
Ja, oder also er hängt sich irgendwie, er springt halt direkt aufs Auto. Und
also die Szene, die man auch im Trailer sieht,
genau.
So sagt es einfach.
Ja, so sieht man die Szene. Nein,
ja, die siehst du ja nicht in voller Länge, aber das ist halt schon, also diese ganze Sequenz angefangen vom...
Ja.
Also die Szene ist auch nicht schlecht, vor allem dann wieder Roman Pierce, wo das einfach sein Fallschirm ausgelöst wird, weil er nicht rausspringen will.
Und er ein bisschen ins Trudeln gerät, ja.
Ja, nee, aber meine Lieblingsszene ist, glaube ich, wirklich die, wo der Johnson steht, sich das Maschinengewehr aus der Bohne schnappt und anfängt auf den Hubschrauber zu ballern. Die Szene, ich finde die so geil.
Ich fand, Dwayne The Rock Johnson hatte schon wirklich ein bisschen was vom Hulk in diesem Film, weil er am Ende...
Aber
also das ist...
Dazu muss ich noch was sagen zu dem Dwayne The Rock Johnson, deshalb auch The Rock. War eigentlich schon immer so, wie er jetzt ist. Der hat ja, bevor er Schauspieler war, also er hat ja angefangen mit Wrestling und da war er immer so. Also er war ja nicht erst Schauspieler und ist dann zum Wrestling gekommen, sondern er war ja erst Wrestler und ist dann zum Schauspiel gekommen.
Ja, und er spielt halt auch damit. Und es gibt ja noch diese wunderbare Szene, in der er ist ja eigentlich verletzt im Krankenhaus,
genau,
den ganzen Film
halt
über.
Genau, das finde ich halt so schade, dass er kaum er hat ja nur zwei Szenen.
Ja, aber er hat ja halt seinen großen Auftritt, als er erfährt, dass das Leben von allen in Gefahr ist, steht er aus dem Krankenhausbett auf und er hat irgendwie gebrochene Rippen und hat so ein Gipskorsett um, spannt einmal die Brustmuskeln an. Die Oberarmmuskeln, dass dieser Gips aufbricht und dann ist er so in der nächsten Szene, fährt er mit dem Krankenwagen den anderen hinterher und holt dann das Maschinengewehr raus und schießt wild um sich.
Also quasi eine Explosion nach der nächsten.
Ja,
sozusagen.
Das ist aber ein geiler.
Und du bist immer noch skeptisch, du musst dich darauf einlassen.
Nein.
Ja, lass dich drauf an.
Nein.
Guck ihn dir an.
Jetzt muss ich ihn mir auch nicht mehr angucken. Der Blue Moon ist gleich vorbei in einer guten halben Stunde.
Ja. Der jetzt schaffst du es nicht mehr, aber ich frage dich ab.
Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, ne?
Kommt auch bald auf DVD. Ich schenke ihn dir zu Weihnachten.
Ja, freue ich mich aber.
Ja, Anna, mach. Ich würde mich sogar beteiligen.
Steel Collection, alle 7 Teile, Autoversion.
Genau, noch in irgendeiner Autofelge oder so, ne? Nein, aber doch, aber auch geil finde ich eigentlich diese Hochhausszene. Die ist auch geil. Also eigentlich besteht der Film aus generell geilen Szenen.
Lass mich raten, Willi, es ist ein geiler Film.
Ja.
Celine, du nimmst uns nicht ernst.
Da hast du ausnahmsweise recht. Also,
komm, Celine, wenn ein roter Ferrari, der einfach mal geil aussieht,
ja, nee,
durch verschiedene Hochhäuser springt und im anderen Hochhaus findet, ist das
ja
geil.
Die Szene habe ich im Trailer auch schon gesehen.
Die ist im Trailer aber nur 10 Sekunden lang.
Na, macht ja nichts. Reicht völlig aus. Ich habe den Trailer gesehen, ich habe den Film gesehen, ich kenne den Film. So.
Na, wenn du meinst. Ich denke, wir brauchen uns diesen Film jetzt nicht von Celine noch kaputt machen lassen.
Das ist auch nicht meine Absicht. Also,
klingt aber gerade ein bisschen
nein,
so.
Nein, 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 nein. Ja. So, Willi, pass mal auf. Es ist 11:30.
Machen wir Nachrichten und danach machen wir weiter.
Das klingt absolut
nach
einem Plan.
Plan. Klingt gut.
Dann bis gleich, wa?
Bis gleich. Fritz.
Blue Moon. Blue Moon ist eine Talksendung hier auf Fritz und noch eine knappe halbe Stunde geht's um Filme mit der Filmfritzin Anna Wollner.
Das bin ich, einen wunderschönen guten Abend.
Und mit mir Selin Güngör und Anna.
Ja.
Kann Tom Cruise singen?
Er soll in einem Musical mitspielen, ne?
Ich lese das gerade. Demnächst hängt Tom Cruise an. Bob the Musical. Disney will ihn für die Hauptrolle in Bob the Musical. Oh mein Gott, ich krieg ein bisschen Angst. Kann der singen?
Bob wie Bob der Baumeister?
Ja.
Ach du Scheiße.
Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich Bob der Baumeister ist, aber...
Sie sind schon mal gleich groß, Bob der Baumeister.
Bob the Musical. Ich weiß nicht, was das ist.
Ich werde das...
Aber ich habe es auch nur überflogen gerade, muss ich sagen.
Nee, weil wenn Disney, könnte es ja durchaus sein, aber
ja.
Echt jetzt?
Ja, nee,
naja,
ich hab... Blech. Okay. Gut, Willi, Hallöchen. Willi ist nämlich immer noch dran.
Ja.
Und du hast ja nicht nur Fast and Furious gesehen, sondern auch andere Filme in diesem April.
Ja, soll ich mit dem Schlechten oder mit dem Guten anfangen?
Mit dem Schlechten.
Ja, genau.
Hast du den gesehen, Anna?
Ja.
Was ist denn der Schlechte?
Der Schlechte ist Run All Night.
Ach so.
Anna, wie fandst du den?
Es war ein Film, in dem Liam Neeson Leute verprügelt, was er ungefähr in den letzten 5 Filmen auch gemacht hat. Nur, dass die Zeitspanne, die er Zeit hat, immer geringer wird. Waren es 96 Stunden noch 96 Stunden, sind es hier nur noch, weil der Film Run All Night heißt, genau 12 Stunden.
Und er ist wieder ein Trinker. Warum muss er immer einen Trinker spielen?
Und warum muss immer ein Familienmitglied damit eine Rolle spielen in diesem verzwickten... dieser verzwickten Ausgangssituation, dass er als ehemaliger Verbrecher, er spielt hier einen Totengräber, er spielt einen Hitman, der Totengräber genannt wird, so rum.
Ja.
Und am Ende muss er sein eigenes Grab schaufeln, aber das ist jetzt auch kein Spoiler, weil das macht er in der ersten Szene auch schon. Dieser Film funktioniert über eine 12-stündige Rückblende.
Das ist so ein bisschen wie mit Johnny Depp, der auch nichts anderes mehr spielen kann.
Nein.
Als Jack Sparrow,
ja,
oder?
Ja,
oder nicht?
Johnny Depp spielt in jedem Film, den er spielt, eigentlich immer den Jack Sparrow.
Ja, meine ich doch.
Und Liam Neeson spielt einfach immer in den gleichen Filmen mit.
Genau,
ach so.
Er spielt nur in der gleichen Art Filme. Er spielt immer noch anders. Er kann sich sehr gut in die Rollen versetzen. Und ich mag Liam Neeson ja sehr. Also ich bin ja ein großer Liam Neeson-Fan. Und bitte schlagt mich nicht, aber...
Niemals.
Irre ich mich oder spielt er auch in Schindlers Liste?
Ja.
Dafür hat er einen
gut,
Oscar
doch.
Bekommen.
Dann bin ich richtig. Da spielt er Schindler, ne?
Ja.
Und da fand ich ihn ja... Also das ist ja einer der Filme, wo ich ihn wirklich sehr gut finde. Und ich mag ihn ja generell auch. Also ich finde ihn einen sehr starken Schauspieler. Aber warum muss er immer in so einem Film mitspielen, die eigentlich nur gemacht sind, um Leute zu finden, die darauf stehen, dass eigentlich ständig nur rumgeballert wird?
Weil es genug Leute gibt, die darauf stehen, dass ständig nur rumgeballert wird. Ich habe heute mit Schrecken, ich glaube, Willi, wir haben auch drüber geredet, oder? The Equalizer, dieser Film mit Denzel Washington, der bekommt eine Fortsetzung.
Ernsthaft?
Ja.
Nein.
Das ist dann tatsächlich Bob der Baumeister 2.
Equalizer war doch der Film, wo er hier die Nutte beschützt hat, oder?
Genau, wo er am Ende im Baumarkt, ich kann nie wieder an einen Baumarkt gehen, ohne an Denzel Washington zu denken, weil er
die Prostituierte.
Hört mir irgendjemand zu?
Nein.
Nee, ne? Ich merke schon.
Ich hab dir zugehört, Baumarkt.
Ich kann Das hat auch alles keinen Sinn mehr. Ich kann nie wieder in einen Baumarkt gehen, weil ich immer an Denzel Washington denken muss, wie er aus einem Baumarkt einen Hochsicherheitstrakt macht und mit Bohrern etc. um sich schießt. Und davon gibt es jetzt einen zweiten Teil.
Und Nagelpistolen.
Genau, diese, oh, hör auf, ich krieg Gänsehaut. Und ja, Liam Neeson macht ja eigentlich seit dem ersten Taken-Film immer und immer wieder den gleichen Film. In Nonstop hat
nur, dass er halt in wenigen Fortsetzungen spielt. Ne? Er spielt eigentlich immer wieder einen Film mit, die keine Fortsetzung kriegen. Hier, wie hieß der Film mit dem Flugzeug?
Nonstop.
Genau. Da ist er ja auch so ein Typ, der eigentlich wieder alles retten muss. Da ist er unter anderem mal nicht der Böse. Aber ich muss sagen, ich kann
nicht. Ja, aber doch, er hat ja auch. Er war da verdächtig und er war auch irgendwie alkoholabhängig und genau, hatte Dreck am Stecken. Und hat er, also Dreck am Stecken hat er eigentlich immer.
Ja, aber in diesem Film, das ist einer der wenigen Filme, in dem ich für ihn keine Empathie empfinde. Also für seine Figur. Nicht.
In One All Night jetzt?
Ja. Überhaupt nicht.
Ich fand es halt so, ach, der Regisseur von One All Night, der hat auch mit ihm Unknown Identity gemacht. Dieser Film, wo die zusammen durch Berlin, also wo er in Berlin landet und sein Gedächtnis verliert.
Den habe ich gar nicht gesehen.
Wo er auch schon wieder nur mit Diane Krüger noch und Bruno Ganz hat auch schon wieder nur ein paar Stunden Zeit, um irgendwas, seine Unschuld zu beweisen.
Okay. Wie heißt das?
Der heißt Unknown Identity oder Unknown.
Okay. Nee, Unknown Identity.
Unknown Identity.
Der ist bei uns immer noch eingeschweißt im DVD-Regal.
Genau, der im Original hieß ja, glaube ich, Unknown Identity, aber egal. Unknown ist der englische Titel, Unknown Ach Identity so. Von 2011. Und der Regisseur ist dieser Jean-Collet Serrat und der jetzt auch One All Night gemacht hat und Nonstop.
Ja, echt und, auch?
Ja, okay.
Gut, okay. Was ich dazu noch sagen möchte, weil ich will eigentlich gar nicht so viel darüber reden, weil ich ihn einfach wirklich schlecht fand. Ich habe nach 40 Minuten auf die Uhr geguckt und dachte, es wären irgendwie schon 80 Minuten vergangen, weil am Anfang dieser Film einfach mal so schleppend erzählt. In den ersten 40 Minuten passiert eigentlich nichts. Die wirklich spannende Action und der Film beginnt eigentlich erst nach 45 Minuten oder 40 Minuten, wo es dann die ersten Toten gibt. Vorher passiert eigentlich nichts. Und das finde ich halt so schade.
Ich wollte gerade irgendwas anderes Kluges sagen, das ist mir jetzt entfallen. Ihr müsst mal kurz die peinliche Pause überbrücken, ich versuche mich daran zu erinnern.
Geht's noch um Run All Night? Oder?
Ja, es ging um Liam Neeson.
Die einzige Figur, die ich in diesem Film wirklich cool finde, das ist der Vater
Ist das nicht Ed Harris?
Genau, du meinst den anderen, ne? Den Mafia-Boss Ed Harris.
Genau, den meine ich. Den finde ich cool, aber ansonsten...
Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Das ist nämlich ein guter Liam Neeson-Film. Der ist auch schon ein bisschen, der nicht so viel älter, aber The Grey unter Wölfen, wo er auch mit dem Flugzeug irgendwie im Schnee abstürzt und alle anderen sind irgendwie tot, beziehungsweise er macht sich alleine auf den Weg und trifft irgendwann auf Wölfe. Also ist auch so ein also auf Tiere tatsächlich. Und das
ist ja verrückt, crazy, dass Wölfe Tiere sind. Also,
das hatte ich gerade so angeguckt.
Ich hab nur gerade festgestellt, dass offensichtlich mein Mann Liam Neeson-Fan ist, weil den haben wir auch noch zu Hause eingeschweißt auf die DVD.
Da solltet ihr heute Abend mal drüber reden. Über diese Liam Neeson-Affinität.
The Grey.
Genau, The Grey unter Wölfen. Ist einer der besseren Liam Neeson-Filme.
Okay.
Ja. Gut, wollen wir zum anderen Film kommen?
Kommen wir zum guten Film.
Ja, und ich finde den wirklich gut, muss ich sagen. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, warum muss es bei manchen Filmen einen Titel geben, im Deutschen, der englisch ist, aber völlig anders als der englische Originaltitel.
Das ist eine vollkommen berechtigte Frage.
Ich rede von The F-Word, der ja im Englischen What If heißt, aber man muss ihn im Deutschen The F-Word nennen. Und dann noch einen deutschen Titel dazu, also so einen Untertitel sozusagen, wo ich mich so frage, warum kann man ihn dann nicht auch einfach What If nennen?
Wäre zu einfach. Würde zu weniger Verwirrung, also The F-Word von wegen gute Freunde ist der deutsche Titel und What If der Originaltitel. Wahrscheinlich aber auch, weil so Dinge wie Friends with Benefits schon weg waren. Wobei das ja eigentlich auch nicht wirklich Friends with Benefits sind, aber von wegen gute Freunde impliziert das ja schon wieder so ein bisschen. Es ist eine,
müssen wir vielleicht. Aber es ist ja, eigentlich ist es ja nicht wirklich Friends with Benefits, weil. Ja. Also da will ich eigentlich das ist so ein Film, finde ich, auch wenn er schon eine Weile läuft, ne? Also der ist ja schon
Anfang April,
ne?
Ja, der ist tatsächlich ein bisschen älter, der ist eigentlich von 2013. Ist ja Daniel Radcliffe und Zoe Kazan in einer romantischen Liebeskomödie. Es ist so ein bisschen so 500 Days of Summer light. Finde ich, es ist so ein bisschen so eine Indie-Hipster-Womcom. Daniel Radcliffe spielt so ein bisschen so ein Nerd. Der hat sein Medizinstudium abgebrochen, weil seine Ex-Freundin, mit der er zusammen studiert hat, mit einem Assistenzarzt im Bereitschaftsraum war und dort...
Mit einem Assistenzarzt? Ich dachte mit dem Prof. Ich dachte,
oder war das der Prof? Immer, die treffen sich doch einmal kurz in der Klinik, oder? War das der Professor?
Doch, ja, aber es war der Professor.
Okay. Ist das wichtig?
Es ist nicht wichtig, aber er hat ein gebrochenes Herz seit über einem Jahr und lernt auf einer WG-Party, auf die er eigentlich gar nicht gehen wollte, ein Mädel kennen. Wallace, die von er heißt Wallace, Chantry heißt das Mädel. Und ja, die hat aber dummerweise einen Freund. Aber das ist wirklich...
Ist die Cousine von seinem besten Freund, dessen WG-Party das ist.
Genau, der wird von Adam Driver gespielt. Den kennen wir alle aus Girls.
Oh, und gut, dass ich hier nicht gesehen habe.
Die unterhalten sich einfach und irgendwie er geht dann, sie ist verschwunden.
Sie sagt, sie will irgendwie ins Bad, geht aber und dann geht er auch und dann kriegt er mit, dass sie gehen wollte. Oder sie kriegen
sie treffen sich an der Garderobe dann nochmal, wo sie gerade ihre Jacke anzieht. Und jedenfalls stellen die fest, dass die Chemie zwischen denen stimmt. Die verstehen sich total gut, aber sie hat einen Freund. Der Freund ist allerdings so ein bisschen so ein karrieregeiles Ekel, dann auch noch irgendwann abhaut und die beiden verbringen immer mehr Zeit miteinander und stellen halt, also er ist in sie verliebt, dann sie sagt aber nee, es geht nicht und ihre beiden besten Freunde wollen sie eigentlich auch miteinander verkuppeln, aber die tänzeln eigentlich...
Sie weiß ja nicht mal oder sie geht immer davon aus, dass oder sie tut so, als wenn sie gar nicht wüsste, dass er sie gern hat, beziehungsweise auf sie steht. Sie tut die ganze Zeit so, das stimmt nicht, und als er ihr das dann erzählt, ist sie sauer auf ihn.
So sind wir Frauen.
Ja.
Nimm mich da raus.
Die Psychologie-Frau, muss man erstmal verstehen. Aber ich finde den Film, auch wenn es ja eigentlich, ich glaube, ich sage da nichts Falsches, aber das ist ja eigentlich eher ein Mädchenfilm. Aber ich finde den toll.
Es ist einfach so ein total schöner Film, der sich so wunderschön wegguckt. Das ist was fürs Herz, aber es ist halt, ich finde, dadurch, dass man halt diese Identifikationsfigur Daniel Radcliffe hat und der macht das wirklich gut. Also Harry Potter,
ich habe auch
relativ viele Freunde da reingeschickt und die halt schon irgendwie meinten, nachdem sie sich den Trailer angeguckt haben, oh mein Gott, weißt du, was gerade passiert ist? Hier habe ich mich in Harry Potter verliebt. Daniel Radcliffe, der macht das einfach unglaublich gut und die Komödie hat Wortwitz. Es gibt auch so ein paar One-Liner, die sind ganz cool. Es ist natürlich irgendwie ein bisschen cheesy am Ende, weil so sind halt romantische Liebeskomödien. Aber ich fand es irgendwie, auch die Musik hat gepasst. Es ist halt irgendwie so ein stimmiger Indie-Soundtrack. Der spielt ausnahmsweise mal nicht in New York, sondern in Toronto. Also es ist irgendwie eine Umgebung, an der man sich noch nicht satt gesehen hat. Und es ist aber einfach so eine nette 20-something aus dem Leben gegriffen, weil wir irgendwie diese Situation alle irgendwie schon mal hatten, dass wir auf einer WG-Party mit irgendjemandem ins Gespräch gekommen sind und daraus vielleicht...
Hatten wir?
Scheiße, du bist jünger, ne? Ja.
Ja, ich bin erst 19.
Ja, okay. Ich hatte das in meiner, als ich noch auf WG-Partys eingeladen wurde.
Jetzt okay,
wenn ich meine
nicht
erste WG-Party schmeiße, dann kommst du auch dazu, damit du auch mal wieder auf eine
WG-Party. Das wäre sehr nett. Ich stehe dann auch den ganzen Abend am Kühlschrank und mache und schreibe, weil das ist eigentlich die Situation, in der sie sich kennenlernen, weil er irgendwie ein Gedicht schreibt mit diesen Kühlschrankmagneten und sie das liest. Aber egal. Willi, ich freue mich auf die Einladung.
Okay.
Wann kann ich damit rechnen?
Wenn ich dann jetzt fertig mit Abi bin. Ich bin ja auch einer der Angearschten, die mit dem Bahnstreik wahrscheinlich in Konflikt kommen wegen der Abi-Prüfung.
Oh nein.
Am Montag? Was? Du machst jetzt Dienstag gerade Abi und lernst nicht, sondern sprichst mit uns über Filme?
Das sind jetzt 2 Stunden. Und
sei nicht so Mutti-mäßig.
Was schreibst du am Dienstag?
Ist zwar nicht so schön am Dienstag, aber ich krieg das schon hin.
Mathe? Habe ich das gerade richtig gehört?
Ja.
Da kann ich jetzt noch nicht mal helfen.
Nee, ich auch nicht.
Okay, lassen wir die Prüfung. Nein, also ich muss auch sagen, mir gefällt Daniel Radcliffe auch sehr gut. Allerdings muss ich sagen, der beste Film nach Harry Potter, in dem er mitgespielt hat, war dieser Ginsberg-Film. Ich weiß nicht, wie der heißt. Der kam in
Kill
ganz
Your
wenigen
Darlings.
Deutschen Kinos nur.
Kill Your Darlings hieß er.
Genau.
Mit Dane DeHaan.
Oh.
Ich fand, da hat er so geil gespielt. Aber mal so geil. Weiß nicht, also, boah. Das war wirklich richtig gut gespielt. Also da muss da ja auch wirklich Schauspielern in diesem Film.
Das Einzige,
den hast du gesehen, oder?
Ja, den habe ich gesehen. Ich wollte sagen, das Einzige, was Daniel Radcliffe nicht so richtig kann, ist singen und tanzen. Ich habe ihn am Broadway in New York mal gesehen, als er in diesem Stück How to Succeed in Business Without Even Trying gespielt hat. Da hatte er eine Tanzszene und man hat ihm richtig angemerkt, wie froh er war, als er damit fertig war. Und selbst das ganze Ensemble auf der Bühne hat ihm applaudiert, weil sie, glaube ich, auch froh waren, dass er es geschafft hat, ohne sich das Genick zu brechen.
Aber nicht die Nummer, wo er sich nackig ausgezogen hat. Das war in London.
Das war in London und das hieß irgendwie anders. Irgendwas mit E.
Riesenskandal war das. Ja, mein Gott, Harry Potter zieht sich aus. Ja.
Aber der hat da, also es kommt, also der hat 2013 drei Filme gemacht, Kill Your Darlings, dann Horns. Das ist so ein, ja, so eine Art Horrorfilm, der kommt hoffentlich auch noch zu uns ins Kino und The F-Word eben. Und er, heute habe ich Setbilder gesehen von Viktor Frankenstein. Da spielt er mit James McAvoy zusammen.
Ja, er spielt Frankensteins Monster, ne?
Genau, der spielt Igor.
Mhm. Das ist krass. Also ich bin so ein großer, also ich muss sagen, es tun mir manchmal so gerade junge Stars leid, die in so langen Serien aufgebaut werden, wie halt Harry Potter. Weil sie dann halt so ein festgelegtes Gesicht haben. Und sobald man diese Person sieht, denkt man eigentlich an Harry Potter. Das ist genauso, oder es war sehr lange genauso auch bei Emma Watson bei mir, dass ich immer Hermine gesehen habe, egal was sie gespielt hat. Und deshalb tun mir solche Schauspieler manchmal echt leid, wenn sie auf solche langen Serien festgelegt sind. Weshalb ja zum Beispiel auch Kira Knightley, die ja auch gesagt hat, sie spielt nicht mehr in Dings mit, weil sie nicht zu sehr dann in diese Piratensache reingerissen werden möchte.
Ja. Wenn man bei den Harry Potter Schauspielern bleibt, Rupert Grint, also Ron.
Hat er überhaupt noch eine Rolle gekriegt?
Der hat ab und zu, also ich meine mich zu erinnern, ihn irgendwo mal gesehen zu haben, das war auch nicht so gut. Ich gucke gerade, der hat...
Ich versuche mich auch gerade zu erinnern.
Was war das denn?
Ja, ich wüsste es nicht mehr.
Harry Potter?
Na und hier auch der den Malfoy gespielt hat, den sieht man ja auch nicht mehr.
Doch, den habe ich auch nochmal, das ist Tom Felton, der hat schon noch ein paar Sachen gemacht.
Sehen eine Serie vor allen Dingen.
Der hat bei Planet der
Affen... Welcher Serie denn?
Ich bin gerade auf seiner IMDb-Seite. Dann Murder in the First, das verlorene Labyrinth.
Murder in the First, okay. Super Serie.
Okay.
Da spielt er auch wieder so ein, naja, so ein Arschloch halt, aber
ja.
Passt ja ganz gut.
Mhm. Achso, was ich eigentlich noch fragen wollte zum zweiten Avengers-Film, baut der überhaupt nicht auf die S.H.I.E.L.D.-Serie auf, so gar nicht?
Ich kenne die S.H.I.E.L.D.-Serie nicht. Deswegen kann ich das leider nicht beantworten.
Schäm dich.
Ja, schade, dass ich den neuen Avengers noch nicht gesehen habe. Ich könnte dir die Frage beantworten, Willi.
Guckst du die Serie?
Ja, selbstverständlich.
Begeistert oder nicht so begeistert?
Ich liebe sie.
Ich auch. Ich gucke sie sogar auf Englisch.
Na siehst du, da haben wir ja doch eine Gemeinsamkeit, Willi.
Ja.
Ich weiß halt nur, also dass Agents of S.H.I.E.L.D. auf jeden Fall auf dem ersten Avengers-Film aufbaut.
Genau, die kommen dann nach und der zweite spielt ja auch nach dem ersten, oder nicht?
Ja, ja, klar.
Ja gut, aber sie werden was, naja, schön wäre es, wenn sie da ein bisschen drauf aufbauen würden, aber gut.
Ist jetzt schwierig, Anna zu fragen, ohne zu spoilern.
Anna, sind denn irgendwelche S.H.I.E.L.D.-Agenten, also bekannte S.H.I.E.L.D.-Agenten drin involviert? Also, was weiß ich, Fury oder Coulson?
Also Fury taucht auf.
Mhm.
Kobe Smulders auch.
Mhm.
Und mehr, da würde ich jetzt, glaube ich, wirklich spoilern.
Okay, gut.
Also es tauchen auch aus anderen Filmen Menschen auf.
Okay.
Wieder.
Es werden andere Figuren noch mit eingeführt in den
Aber
Avengers.
Es ist wirklich immer nur kurz. Also, dass man irgendwie denkt, huch, du auch hier.
Okay.
Schön,
okay,
dich zu sehen. Ah, war nett mit dir. Bis bald.
Na, dann können wir ja gespannt sein, Willi.
Ja, können wir.
Du guckst ihn dir doch an, oder?
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall, aber das war mir zu kurzfristig. Außerdem hatte ich ja schon drei gesehen, dann.
Das, ja.
Dachte ich, muss
das reicht dann für den Film Blue
Moon. Und wir können ja den Avengers auch nochmal in den nächsten Film Blue Moon mitnehmen.
Ja, also
ich wäre generell auch nicht dumm, so Filme, die gerade erst angelaufen sind, in den nächsten nochmal mit reinzunehmen, eben. Weil viele haben den dann noch nicht gesehen.
Vielleicht schafft es ja auch irgendjemand in Ex Machina.
Ja, ich.
Ja, den würde ich auch nochmal angucken wollen, so wie du von dem geschwärmt hast.
Der Trailer sieht so toll aus. Guckt euch Ex Machina den Trailer an. Dann,
guckt euch den
oder
Film
den
an.
Film einfach an. Ja, man erzählt, erst guckt man sich ja den Trailer.
Ich versuche Trailer zu vermeiden.
Aber seit dem sechsten Teil, da sind wir schon wieder bei Fast and the Furious.
Oh.
Seit dem sechsten Teil von Fast and the Furious gucke ich mir keinen Trailer mehr an.
Warum?
Weil in manchen Trailer Szenen drin sind, die sie dann im gesamten Film einfach rausgeschnitten haben oder verändert haben.
Ja, das ist natürlich dann bitter. Das gerade bei so einer spannenden Auto-Explosions-Blast-Szene.
Ich werfe irgendwas in deine Richtung.
Nein, meine leere jetzt, nein, die Szene im sechsten Teil ist einfach die Szene, wo Dom das erste Mal wieder auf Letty trifft. Die wurde komplett, nach dem Trailer wurde sie komplett geändert.
Echt?
Der Spruch wurde geändert. Da sagt sie nämlich einfach nur, do you believe in ghosts, und sagt noch was. Aber im Film sagt sie das halt nicht mehr.
Ja, aber das liegt teilweise auch daran, also dass nicht die Szene geändert wurde, sondern dass sie, wenn die Trailer, die kommen ja quasi aus Amerika nach Deutschland und werden hier übersetzt und synchronisiert. Und dann kommt der Film nach Deutschland und der wird ja auch nochmal übersetzt und das ist manchmal nicht der gleiche, sodass so Catchphrases im Trailer im fertigen Film manchmal andere sind, weil ja auch, das hatten wir eben schon mal kurz mit den Synchronstimmen, das manchmal nicht hinhaut, weil dann irgendwie so der Stamm Schauspieler noch nicht konnte, wenn der Trailer, als der Trailer synchronisiert wurde oder das Casting.
Ja, auch
das,
die Panzerszene beim sechsten Teil ist auch verändert. Und sowas, ja, das, seitdem gucke ich mir Trailer, wenn dann, immer erst danach an.
Hast du den Star Wars Trailer schon gesehen?
Den habe ich gesehen, ja.
Siehst du?
Stand auf mein Haupt. Nein, aber den wollte ich sehen, weil das dauert ja noch so lange.
8 Monate.
Bis Dezember, ne? Im Dezember kommt der.
Am ja, ist 17. doch lange.
Ja, so, absolut.
Wie viele Jahre waren jetzt Pause zwischen 3 und 7?
700.
15?
15 Jahre.
Ungefähr. 99, glaube ich. Aber ich möchte jetzt auch nicht.
99 war der letzte?
Oder?
Na gut, ich dachte so 2000 oder so.
Es ist 5 vor 12?
Ja, ist gut.
Das tut mir leid, ich habe hier nun mal die undankbare Aufgabe zu moderieren und muss halt sagen.
Zum Glück bin ich das nicht.
Alles gut.
Dass wir uns ein bisschen an die Zeit halten müssen, denn André Langfeld möchte ja auch noch den Night Flight machen. Und wenn wir jetzt hier irgendwie noch eine Stunde weiter...
Ja, natürlich, der soll seine Zeit bekommen, das
absolut.
Ist doch klar.
Willi.
Er macht ja schöne Musik später ja immer, also.
Na, also, hat er das gehört? wir hören uns dann in 5 Wochen wieder, ne Willi?
Natürlich.
Dann auch mit The Avengers und vielen anderen Filmen.
Jo.
Mach's gut, schöne Nacht und viel Spaß und tolles Wochenende.
Und viel Erfolg nächste Woche beim Abi-Schreiben.
Ja.
Also bitte,
danke.
Ja, so viel Zeit
danke.
Muss sein.
Ja.
Danke euch auch noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende natürlich. Und danke für das Erfolg wünschen.
Wir drücken die Daumen. Bis dann.
Jo,
tschüss.
Danke. Ciao.
So, der nächste Film Blue Moon ist also am 29. Mai. Das ist genau heute in 5 Wochen. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr wieder dabei oder wenn ihr überhaupt dabei seid und dann auch wieder anruft und uns über die Filme erzählt, die ihr gesehen habt, dann im Mai, aber natürlich auch Avengers, den wir jetzt ja nun mit reinziehen werden.
Und Mad Max Fury Road zum Beispiel.
Ei, der kommt schon im Mai.
Der kommt im Mai, am 14. Mai.
Ah.
Hast du also genug Zeit?
Ja.
Dir die alten Teile nochmal anzugucken?
Oh Gott, da gibt's doch, wie viel gibt's? Einen gibt's davon, oder? Gibt's davon 3? 2? 3?
Ich glaube 3.
Oh nein!
Ja, also du weißt, was du am Sonntag machst.
Oh.
Ich bete jeden Tag nach Regen, damit ich nicht bei schönem Wetter zu Hause sitzen und Filme gucken muss.
Der Regen kommt am Wochenende hin
sehr
und wieder
gut.
Mal. Ja, dann können wir also alle schön ins Kino gehen oder DVDs gucken. Unsere Namen, Anna Wollner, Filmfritzin.
Das bin ich.
Und mein Name ist Selin Güngör. Und jetzt zum Abschluss hören wir natürlich nochmal den Song aus Fast and Furious 7 zu Ehren von Paul Walker. Wiz Khalifa mit See You Again. Eine schöne Nacht euch.
Man reiche mir ein Taschentuch.
Fritz. Und das hört man.